Ja, hallo unsere lieben Podcast-Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Wir melden uns hier heute zurück nach einer ereignisreichen Woche. Der Formel 1 Grand Prix in Japan stand an, dann der Bundesligaspieltag, der 28. Und auch die Champions League und die Europa League war wieder von der Partie, mit deutscher Beteiligung natürlich. Und ja, ich freue mich, diese Folge, die Sachen hier wieder aufzuarbeiten, einiges zu besprechen. Und mit mir ist natürlich der Marvin dabei.
Ja, ich freue mich auch richtig auf diese Folge heute, muss ich sagen. Denn ich muss sagen, vor allem fußballtechnisch war das, fand ich, einer der geilsten Wochen seit langem. Und es folgt hoffentlich auch eine geile Fußballwoche. Formel 1 technisch, ja, war es relativ unspektakulär, aber fußballtechnisch haben mir vor allem die internationalen Tage, jetzt die letzten drei Tage, wir nehmen heute am Freitag auf, haben mir persönlich richtig viel Spaß gemacht. Und deshalb freue ich mich sehr auf diese Folge. Und wird aber erstmal beginnen, wie denn deine Woche generell, abgesehen jetzt mal davon, war.
Ja, war ganz cool, muss ich sagen. Am Wochenende war ich in Köln am Samstag. War hervorragendes Wetter jetzt eigentlich. Okay, gestern und vorgestern war das Wetter so lala, aber sonst war jetzt hier super Wetter. Auch heute ist wieder schön angenehm, ist ein bisschen bewölkt, aber sonst 18, 19 Grad, also perfektes Wetter eigentlich für so einen Frühlingstag. Und am Samstag war überragend in Köln das Wetter. Es waren 25, 26 Grad. Selbst tief in der Nacht waren es irgendwie noch um die 20 Grad. War sehr, sehr cool. War auch natürlich in der Stadt ausgelassene Stimmung nach dem Spiel vom FC, worauf wir gleich auch noch zu sprechen kommen werden. Was dann aber schon ein bisschen hart war, war die Tatsache, ich war in Köln und habe dann da auch geschlafen. War so um 3 Uhr. Ich war bei meiner Schwester, die in Köln wohnt, in der Wohnung bei meiner Schwester. Wir waren so ein bisschen in Köln unterwegs, in ein paar Bars und so weiter. Dies, das, ein ganz entspannter Abend. Und wir waren um 3 zu Hause und um 5.30 Uhr ist mein Wecker dann gegangen, weil ich zu dir gefahren bin, zum Japan Grand Prix, um den zu verfolgen. Allerdings habe ich ja eigentlich gar nicht geschlafen, nur um die 30, 45 Minuten so ungefähr, im Halbschlaf mehr oder weniger. Und das war dann schon ein bisschen hart. Da war der Sonntag dann auch mehr oder weniger im Arsch. Also dann nach dem Rennen bin ich auch nach Hause gefahren, habe ich direkt schlafen gelegt für, ich glaube, 4, 5 Stündchen, was dann gut getan hat. Aber ja, sonst sehr cool gewesen. War noch im Kino, da geht eine große Empfehlung raus. Ich weiß nicht, ob du den ersten Teil gesehen hast. Momentan läuft Dune Part 2 im Kino. Der erste Teil läuft auf Netflix und ein Freund von mir hatte mir den empfohlen und meinte, ja, lass da ins Kino gehen und so weiter. Der ist richtig gut, guck dir mal den ersten an, der ist auf Netflix. Und der erste hat mir ganz gut gefallen und dann den zweiten habe ich mir dann im Kino gegeben. Und ich muss sagen, dass der zweite nochmal deutlich, deutlich besser ist als der erste, finde ich persönlich. Und der erste hat ja, ich glaube, schon 6 Oscars oder so gewonnen. Also echt ein sehr, sehr geiler Film. Für alle, die den noch nicht gesehen haben, ich weiß nicht, wie lange er noch im Kino kommt, aber guckt ihn euch an, aber ihr müsst vorher den ersten gucken, weil die bauen direkt aufeinander auf. Sonst natürlich Fußball verfolgt und Dart verfolgt gestern. Bei mir ist ja immer so, donnerstags gucke ich die Darts Premier League anstatt der Europa League. Bei der Europa League verfolge ich dann immer nur so ein bisschen die Ergebnisse. Und ja, sonst halt das Übliche. Gerade eben von der Arbeit gekommen, im Gym gewesen. Also sonst eigentlich echt eine ganz coole Woche eigentlich, muss ich sagen.
Ja, bei mir auch. Soweit, also am Samstag war ich auch in Köln im Stadion. Kommen wir gleich noch genauer drauf zu sprechen, aber ich würde sagen, das geht in die Top 5 meiner Stadionbesuche ein und davon habe ich jetzt mittlerweile auch schon echt einige hinter mir und je nachdem, wie die Saison dann am Ende ausgeht, glaube ich, steigt dieses Spiel dann auch noch in dem Ranking noch weiter nach oben. Weil es einfach absolut verrückt war, dieses Spiel. Aber genauer kommen wir dann halt gleich auch drauf zu sprechen. Die meisten haben es ja wahrscheinlich eh mitbekommen. Und ansonsten arbeiten gewesen. Mir geht es jetzt soweit wieder relativ gesund. Ich habe jetzt mal Anfang der Woche angefangen, dann auch mal irgendwie so ein paar Tabletten oder so gegen die Grippe zu nehmen hier. Ein Freund hat mir Grippostat C empfohlen. Der hat das 3 Tage genommen und dann ging es ihm wieder gut. Da habe ich es mal nachgemacht und wirkt eigentlich echt ganz gut. Deshalb, ja, geht es mir bis auf ein bisschen Schnupfen heute eigentlich schon echt wieder gut. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Vor allem nach den Strapazen, die jetzt am Wochenende wieder vorstehen und auch nächste Woche. Denn ja, ich habe schon gesagt, ich freue mich auch richtig jetzt auf die nächste Woche. Denn morgen fahre ich nach München zum Spiel Köln gegen München. Da sind wir morgen dann auch ja, ein von zwei Malen in der Saison, wo wir dann vielleicht mal gegeneinander sind. Denn ja, ich hoffe, du hoffst natürlich, dass die Bayern, glaube ich, so ein bisschen ihre Misere verhindern, auch wenn es dir, glaube ich, auf der anderen Seite auch entschieden egal ist, ob Bayern da dann am Ende gewinnt oder nicht. Also klar, fürs Selbstbewusstsein wäre es natürlich wichtig, aber wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich könnte die Liga den Bayern jetzt rein von den Zahlen her den Buckel runterrutschen und der volle Fokus auf der Champions League reden, liegen. Denn, also, auch wenn Stuttgart jetzt vielleicht da die Chance hat, noch vorbeizuziehen, für mich steht Bayern ja nicht in der Gefahr, dass sie da irgendwie noch die Champions League-Plätze verlieren. Deshalb bin ich gespannt, wie die Bayern das Spiel angehen werden. Ich denke, dass von ihnen dann doch schon trotz jetzt der beiden Champions League-Spiele auch eine gewisse Ernsthaftigkeit drin sein wird, weil die haben einfach keinen Bock, dass sie ein drittes Spiel in Folge nicht gewinnen. Und das dann auch noch gegen den Tabellen-17. Und dass dann ja die ganzen Medien noch mehr über die berichten. Also ich denke, dass sie, ich denke nicht, dass Bayern mit der vollen Kapelle aufrücken wird, aber ich denke, dass sie trotzdem das Spiel unbedingt gewinnen wollen. Und selbst wenn sie da mit der B-Mannschaft aufrücken, dann wird es für Köln trotzdem schwer. Deshalb bin ich sehr gespannt. Es war auf jeden Fall ein absoluter Traum von mir, dass ich mal in die Allianz Arena komme, muss ich sagen. Ist so. Mit Stuttgart, sage ich mal, jetzt zu den jetzigen Erstligastadien ist das eigentlich das letzte große Stadion mit Stuttgart, in dem ich noch nicht war. Letztes Jahr wollte ich schon unbedingt hin, aber da war das Spiel an dem Mittwoch und in der Abi-Zeit, deshalb ging das einfach nicht. Und ja, in Stuttgart wäre ich letztes Jahr gewesen, da habe ich mir dann aber 2 Tage vorher die Nase gebrochen. Deshalb mal gucken, wann ich das dann noch von meiner Liste abhake. Und ja, auf München freue ich mich auf jeden Fall sehr. Ich glaube, es ist ein richtig geiles Stadion. Ich war einmal davor, als Bayern gegen Dortmund, glaube ich, 6:1 verloren hat. Ich meine, 6:1 war das, oder?
Wann war es da? 2018, 19?
Ja, irgendwie dann war das. Da
Also
waren wir.
2018 hat Bayern 6-0 gewonnen, 2019
Ja, oder
5-0.
6:0 war es. 6:0 war es. Da war nämlich, da waren wir im Allgäu im Urlaub und haben dann einen Tag in München gemacht. Und zufälligerweise war dann halt auch abends das Spiel Bayern gegen Dortmund. Und ja, nach dem Tag in München meinte mein Vater dann, ja, komm, lass doch mal abends da zumindest mal kurz ans Stadion fahren. Dann haben wir uns da vorm Stadion direkt davor so einen Döner gezischt. Da war halt natürlich dann auch während dem Spiel gar nichts los. Also wir waren da völlig allein. Und ja, man hörte nur minütlich dann, vor allem in der ersten Halbzeit, damals noch die alte Torhymne von Bayern.
Seven Nations Army, ne?
Ja,
Von was
genau.
Michael van Gerwen als Walk-on.
Ja, genau. Und ja. Dann kamen uns auch schon ja, zur Halbzeit die ersten BVB-Fans draußen wieder entgegen, die wutentbrannt das Stadion verlassen haben. Also es war damals echt viele, die da rauskamen zur Halbzeit, weil ich glaube, es stand ja schon zur Halbzeit, glaube ich, 4:0 oder so.
Ich glaube sogar schon 5-0.
Ja, oder
Ich weiß
5:0.
noch, da kamen wir nämlich, du warst da nämlich nicht mit, wir hatten, das war keine Klassenfahrt, aber es wurde von der Schule so organisiert, nach London zu fahren.
Ja,
Und
genau.
da waren wir auf der Rückfahrt und dann weiß ich noch, da haben wir das Spiel irgendwie so, ich glaube auf Sky Go oder irgendwie so verfolgt und dann die ganze Zeit so, ja, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, hat Bayern sich so einen Rausch gespielt, das war krass.
Ja, genau, da hatte ich mich noch entschieden, weil die Fahrt war in den Ferien und das war auch nur so eine freiwillige Fahrt in so einer Austauschfamilie. Und zum einen hat mich an London und tut mich auch immer noch nicht so viel reizen. Auch wenn ich sagen muss, nach London würde ich schon gern mal, weil ich glaube, das ist schon eine coole Stadt
Es
an
ist echt eine
sich.
coole Stadt.
Aber das kann man ja mal so machen. Aber mich hat damals nicht so an London gereizt und ich wollte auch lieber mit meinen Eltern in Urlaub und deshalb war ich da damals nicht mitgefahren. Ja, da war ich auf jeden Fall mal in der Allianz Arena und man ist halt auch schon ein paar Mal vorbeigefahren. So, wenn man vor allem da in die Berge runterfährt oder so, fährt man da ja häufig vorbei. Aber ich freue mich echt, da reinzukommen. Und ja, zur Krönung ist dann auch noch am Dienstagabend, ja, fahre ich zur Champions League gegen Atletico, Dortmund gegen Atletico in Signal Iduna Park. Da waren wir beide ja sehr daran interessiert. Unser Freund hatte 2 Karten geholt und ich glaube, er hatte insgesamt 6 Anfragen, glaube ich, von Leuten, die mit wollten. Ja, er hat sich dann das auf uns beide begrenzt und du hattest mir dann den Vortritt gelassen, weil du ja auch schon öfters mit da warst. Und ich war tatsächlich, also ich war schon bei vielen Spielen, aber ich habe noch nie in meinem Leben ein Champions League-Spiel gesehen. Das höchste der Gefühle war Conference League mit Köln vor 2 Jahren. Ich war nicht mal bei einem Euroleague-Spiel von Köln damals, da war ich natürlich auch schon noch kleiner. Und meine Eltern sind jetzt auch im Fußball nicht so drin, dass die da sich so um Karten gerissen haben, wie damals der Ansturm war. Deshalb, also das Einzige, was ich international bisher mitgemacht habe, war Conference League und das waren auch nur 2 Spiele. Ja, deshalb, ich freue mich echt, Champions League mal so live mitzukriegen. Ich glaube, das wird zudem dann auch noch eine richtig krasse Stimmung, weil Dortmund, finde ich, eine gute Chance hat, ja, aufs Halbfinale seit 2013, auf das erste Halbfinale seit 2013 in der Champions League gegen Atletico Madrid. Auch wenn das Hinspiel jetzt verloren gegangen ist, können wir jetzt auch den Übergang vielleicht dann direkt mal zum internationalen Geschäft finden, wenn du nichts mehr Persönliches zu erzählen hast. 2:1 gegen Atletico Madrid verloren. Ich muss aber sagen, nach einem sehr, sehr schwachen Anfang und wo ich mir dachte, oh, BVB, also echt nach der ersten 20, 30 Minuten dachte ich mir echt, eieiei, das könnte, also wir können die Karten, glaube ich, schon wieder verkaufen. Das lohnt sich gar nicht, da zum Rückspiel hinzufahren. Aber ja, das hat sich dann ordentlich gewendet. Ich fand so ab der 35. Minute war der BVB klar spielbestimmt. Hätte für meine Begriffe auch mal mindestens einen Unentschieden verdient gehabt, vor allem dann auch noch mit dem Lattentreffer von Beino Gittens und Brandt in der Brandt von Brandt ja so in der allerletzten Sekunde war sogar noch die beste Chance, wenn der von Beino Gittens reingeht, dann wäre das eins von vielen Traumtoren an diesem Champions League Hinspielspieltag gewesen. Ja, sehr, sehr bitter für den BVB. Ich finde, sie hätten mindestens unentschieden verdient gehabt. Aber sie haben auf jeden Fall gesehen, was drinsteckt eigentlich gegen Atletico, dass sie da nicht wirklich unterlegen sind, fußballerisch. Überhaupt nicht, fand ich sogar. Also als Dortmund mal ihren ordentlichen Fußball gespielt war, fand ich, hat Atletico gar nichts mehr so wirklich hinbekommen. Und bis auf halt ein, zwei Konter. Aber ansonsten war das. Und man muss halt sagen, die 2 Tore für Atletico, das erste schon sehr, sehr früh, das zweite auch früh in der Partie, waren beides einfach wieder Geschenke von der Dortmunder Abwehr und das verstehe ich halt auch einfach nicht, wie das dem BVB immer wieder so unterlaufen kann, vor allem nachdem die Abwehr ja vor allem in den letzten Spielen richtig gute Arbeit geleistet hat. Verstehe ich nicht, wie es beim BVB so oft zu solchen Aussetzern aus dem Nichts kommen kann. Und ja, deshalb verlierst du am Ende aus 2 Fehlern, die du am Anfang machst und dann vielleicht halt auch ein wenig aus der Chancenverwertung, aber für meine Begriffe ist auf jeden Fall für den BVB im Rückspiel alles, alles drin. Vor allem das Tor von Alaire war halt noch wichtig, dem ich es auch sehr gegönnt hat, dass er wieder getroffen hat für den BVB. Vielleicht auch für ihn jetzt bald mal die Chance, dass er da beim BVB vielleicht nochmal in die Spitze rückt. Nachdem, ja, irgendwie mit Füllkrug werden die Dortmunder Fans und auch irgendwie Füllkrug wird mit Dortmund auch nicht so warm irgendwie, habe ich das Gefühl. Also er netzt mal hier und da, aber so insgesamt ist er dann doch, also für mich überwiegt in den meisten Spielen die Unauffälligkeit und die
Er
Dortmunder
macht halt irgendwie
Fans.
seine Score, aber sonst
Ja.
ist halt, er ist halt nicht so im Spiel mit inbegriffen. Also es
Ja,
fällt
und
Dortmund
die.
schwer, ihn mit einzubeziehen.
Ja, und ich meine, also klar, die Dinger, die er macht, die muss er halt auch meistens machen. Das sind halt typische Tore für ihn. Aber sonst so, ich glaube halt, Dortmund hat halt mit anderen Stürmern auch so ein bisschen eher das gewöhnt, dass sie sich vielleicht auch mal was selbst rausspielen können. Wenn so ein Haaland, der konnte sich auch mal irgendwo durchdribbeln und so, da sehe ich die Qualitäten bei Füllkrug nicht so ganz, beziehungsweise er kriegt sie bei Dortmund nicht so ganz auf den Platz. Ja, deshalb, und die Fans von den Fanseite ist natürlich auch für Füllkrug schwer, denn er kriegt da schon auch oft sein Fett weg von den Fans. Also da ist irgendwie auch keiner so wirklich zufrieden mit ihm. Deshalb vielleicht die Chance für Alaire, sich da nochmal in den Fokus zurück, nachdem er ja super nach seiner Krebserkrankung zurückgekommen ist und dann, ja. Leider ja so ein bisschen untergegangen ist mit seinem Misserfolg gegen Mainz bei dem ja bittersten Spiel für den BVB seit Jahren. Und danach lief es ja gar nicht mehr bei Sebastian Alaire. Und ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen nach dem Afrika-Sieg, na dann die Verletzung, dass er jetzt dann vielleicht nochmal Fuß fasst. Ist auf jeden Fall ein guter Spieler und hat ja auch hier und da bei den Stationen auf jeden Fall gezeigt, was er drauf hat. Zuletzt ja noch in der Champions League bei Ajax. Da hat er ja auch richtig stark aufgespielt. Und ja, bin gespannt, was der BVB im Rückspiel zeigt. Also ich glaube, es wird eine ganz besondere Stimmung im Signal Iduna Park sein. Wenn ich bisher im Signal Iduna Park war, war die Stimmung ja immer so ein bisschen getrübt. Letztes Mal, als ich da war, haben Dortmund ganz, ganz spät mit 1 zu 0 gegen Köln am ersten Spieltag gewonnen.
Warst du nicht gegen Bayern noch da?
Ja, stimmt, gegen Bayern war ich auch da. Ja, aber da war die Stimmung ja sowieso getrübt nach den ersten 10 Minuten. Dann waren wir noch mal mit zwei anderen Freunden waren wir da noch mal gegen Leipzig da. Da haben die auch ordentlich auf den Deckel bekommen.
Da hat es auch schon, ich glaube, nach 10 Minuten irgendwie 2-0 gestanden oder so.
Ja,
Also
und dann
hat Conny Leimer Masterclass gemacht, Alter.
ich war noch einmal da, das ist aber schon ewig her. Da war ich auch mit Kölner, da war ich damals, bin ich da mit dem Kids Club hingefahren. Da hat noch Aubameyang und so bei Dortmund gespielt. Da ist das Spiel am Ende 0-0 ausgegangen. Aubameyang hat zwei Abseitstore gemacht, beide nicht gezählt. Also ich bin kein gutes Omen eigentlich für den BVB. Also beziehungsweise gegen Köln das eine Spiel, diese Saison war ich schon, aber da wollte ich es eigentlich gar nicht sein. Aber ja, mal gucken, wie es bei der Champions League läuft. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und bin gespannt. Ich gönne es natürlich dem BVB, hoffe es aber auch vor allem für den deutschen Fußball, dass sie Atletico Madrid rausschmeißen. Weil es geht ja auch immer noch um diese Wertung. Jetzt nach den Hinspielen haben die deutschen Mannschaften da wieder Boden gut gemacht, sind wieder auf Rang 2 in England vorbei. Und ja, könnte gut werden. Bin ich gespannt, ob sie das in den Rückspielen auch so hinkriegen.
Also ich kann dir schon mal versprechen, Champions League Stimmung bei Flutlicht und allem drumherum ist super im
Und
Sicherspiel.
dann
Das habe
halt
ich
noch
auch
Chance
gestern.
aufs Halbfinale, ne? Das ist.
Ja, ich bin noch mal gespannt. Vielleicht gibt es ja eine Choreo, gab es ja am
Ja.
Wochenende wegen 50 Jahre Westfalenstadion. Ich
Ja,
war
sehr
bis
schön.
jetzt, ich war jetzt, ich glaube schon 6 Mal oder 7 Mal im Iduna Park. Ich war 2 Mal gegen Leipzig. Dann war ich Champions League gegen Milan, gegen Sevilla, Newcastle, Chelsea. Ja, ich war 6 Mal und eigentlich beim letzten Spiel gegen Eindhoven wäre ich eigentlich auch ja mitgekommen. Das hatte ich ja hier auch im Podcast angesprochen, aber ging ja leider nicht. Und diesmal, ja, habe ich, hat sie auch eben gesagt, so, ich meine, ich war da jetzt schon häufig in der Champions League, auch wenn ich super gerne mitgekommen wäre. Vor allem nachdem ich ja beim letzten Mal nicht mitgekommen war. Du warst halt noch nie, was Champions League betrifft. Deswegen habe ich hier da den Vortritt gelassen. Also ich kann dir versichern, Champions League Stimmung im Iduna Park ist immer top. Also ich habe immer gesagt,
Halbfinale darfst du dann wieder. Ich hoffe.
ja, das wär natürlich sehr, sehr cool. Man muss sagen, also wir waren das eine Mal da zusammen gegen Leipzig, da war mit Abstand die schlechteste Stimmung und sonst habe ich im Iduna Park eigentlich fast immer nur positive Erfahrungen gemacht. Also ich glaube, die beste Stimmung bis jetzt war gegen Chelsea. Das war auch ein Champions League K.O.-Spiel.
Das
Da
war
hat
ein
Dortmund
geiles Spiel.
1-0 gewonnen. Das war so ein geiles Spiel. Das war generell so eine
An den
nice
Tag
Stimmung.
erinnere ich mich besonders gut, weil da hatte ich den ersten großen Gewinn in meiner Tipico-Karriere.
Ich
Keine
auch, ich auch, Mann.
Werbung dafür, aber ja, da habe ich richtig abgesagt an dem Tag. Da hatte
Ich
ich, da habe
auch.
ich auf Dortmund getippt, dann hatte ich noch auf Man City gegen Arsenal, die auch eine richtig gute Quote hatten. Und dann hatte ich noch irgendwie zwei, drei andere Sachen. Und das war für damalige Verhältnisse, war das echt mein größter Gewinn irgendwie mit 5 € Einsatz oder so. Oder 10, das war noch viel für mich. Ja, deshalb, also an
Wenn
den
man
Tag
jetzt
kann
die
ich mich
Dimension
besonders
von
gut.
heute wollen wir bei dir
Na,
nicht mehr ansprechen.
da reden wir nicht drüber hier.
Ja, ich weiß auch noch, ich hatte, glaube ich, 25 € auf Dortmund im Einzelspiel und ich hatte, glaube ich, noch irgendwie 5 oder 10 € in der Kombi-Wette auf Dortmund und auf Benfica war das, glaube ich, die da am gleichen Abend auch Champions League gespielt hat gegen Anderlecht. Nicht Anderlecht, Club Brügge.
Ja, die hatte ich
Und
auch.
das ist dann aufgegangen und ich weiß noch so genau, da hatte Chelsea, ich glaube, durch Koulibaly irgendwie in der 85. oder so eine Riesenchance und dann hat Emre Can von der Linie gekratzt.
Ja.
Ich habe da wirklich in den letzten Minuten um meinen, also ich habe da war natürlich auch so für Dortmund, aber wenn man da nochmal einen Schein hat, dann ist man nochmal mehr für den, geht man natürlich nochmal mehr ab und da habe ich glaube ich auch an dem Tag glaube ich 60, 70 € Gewinn gemacht, was extrem schmackhaft war und ich weiß noch, dann am Tag danach, dann war, das war generell voll cool, weil dann war Karneval am nächsten Tag und so weiter, Schule war entspannt, also da weiß ich auch noch, das war ein extrem geiler Stadionbesuch, weil die Stimmung, das war auch eine der besten Stimmungen, die ich bis jetzt miterlebt habe. Und auch gegen Newcastle, beim letzten Mal, wo ich in der Champions League war, war extrem nice Stimmung, weil da hat man so mehr oder weniger schon das Ticket dann gezückt für die K.O.-Phase. Das war auch echt sehr, sehr nice, muss ich sagen. Da hatte ich auch nochmal, ich glaube, irgendwie habe ich auch einen dicken Gewinn nochmal gemacht, um an dem Abend, was Tipico angeht. Ja, für Dortmund eine okay Ausgangsposition. Es war halt so ein bisschen die Sache, die häufig in diesen Spielen ist, wenn man wenn man das erste Spiel auswärts spielt in einem K.O.-Spiel, man muss einfach irgendwie die ersten 15 bis 20 Minuten überstehen, weil da das Stadion auf den Beinen ist und die Spieler dann häufig, ne, alles nach vorne werfen. So war es auch bei Atletico. Sei das dem BVB oder sind dann mehrere Fehler unterlaufen, unter anderem da ja dann vom 1-0, wo wir uns ja auch einig waren, wo Kobel einfach den Ball am besten weghaut. Dann bringt der Marzen durch den Pass so in Bedrängnis, der, muss man sagen, auch nicht gut in der Szene
Ja,
aussieht,
aber für mich
aber.
ist das, für mich ist die Schulter komplett bei Kobel. Also der sieht, also für mich sieht Kobel da, dass der Druck kommt ja schon hinter Marzen. Hinter Marzen kommt ja direkt ein Spieler. Und für mich, ich finde, für Marzen gibt es eigentlich keine Option, außer diesen Ball nach links zu spielen oder den Ball irgendwie wieder zurück aufs Tor zu bringen, weil der Spieler hat ja von rechts den Druck gemacht. Und deshalb, ja, schwierige Situation für Marzen. Ich finde, Kobel darf da einfach nicht so den Ball in die Gefahrenstelle spielen. Und das sind halt die Typen. Kobel hat halt alle sechs, das ist einer der besten Keeper in der Bundesliga, aber der hat halt alle fünf, sechs Spiele und vor allem zumeist in so Top-Spielen hat er halt seinen Aussetzer und die machen, das nervt mich bei ihm einfach, dass ihm das immer wieder so oft passiert.
Ja, was noch gut, sage ich mal, war, dass er dann halt im Verlauf des Spiels so ein paar Paraden rausgehauen
Ja.
hat und Dortmund so, sag ich mal, mehr oder weniger im Spiel gehalten hat.
Ja,
Dann,
und wie Dortmund sich aufgeräumt hat und dann das Spiel übernommen hat.
ja, dann hatten sie auch noch Pech zweimal mit dem Alu, also einmal Beino Gittens mit dem abgefälschten Schuss aus
Das
der
Ding
Distanz.
reingeflogen.
Ja, ich habe den um echt sein auch kurz drin gesehen. Dann ist er an die Latte gegangen und dann mit der letzten Aktion des Spiels hat Julian Brandt das 2-2, sag ich mal, oben Kopf, per Kopf hat er das Ding ans Lattenkreuz da gehauen. Sehr, sehr bitter für den BVB, weil ein 2-2 wäre eine überragende Ausgangsposition gewesen. Dann zu Hause mit heimischen Fans im Rücken wäre auf jeden Fall was gegangen. Aber wie es die Geschichte zeigt, der BVB hat beim letzten Heimspiel gegen Atletico, damals der Gruppenphase 2018, 2019, 4-0 gewonnen. Wäre natürlich sehr, sehr cool aus deutscher Sicht, wenn man das Ganze wiederholen könnte. Und ich bin auch zuversichtlich, muss ich sagen, dass Dortmund weiterkommt. Also generell muss man einfach sagen, wenn man noch das Spiel gegen Stuttgart sieht, worauf wir ja gleich auch noch zu sprechen kommen
Auch
werden,
sehr bitter verloren.
auch sehr bitter. Der BVB spielt in letzter Zeit echt ordentlich. Also ist eine dicke Steigerung zur Hinrunde, was man vom BVB ja eigentlich fast schon gewohnt ist, dass sie in der Rückrunde deutlich besser spielen als in der Hinrunde. War ja letztes Jahr auch der Fall. Und ja, man muss generell sagen, Champions League am Wochenende war, oder ja, am Wochenende, jetzt unter der Woche war absolut heftig.
Also für meine Begriffe war es einer der geilsten Champions League-Spieltage in den letzten Jahren. Also
Ja,
muss
ich
ich ganz ehrlich
glaube.
sagen. Also der Mittwoch war cool, aber der Dienstag, wo du als Bayern-Fan ja gleich auch noch genauer darauf eingehen wirst, der Dienstag, den fand ich doch ziemlich. Also erstmal die Spiele an sich waren ja schon geil und die Spieler haben wirklich alles gehalten, was sie versprochen haben. Ich glaube, du hast das Realspiel jetzt nicht zu 100% mitverfolgt. Das
Nee,
war
da
halt
habe ich
noch
mir
ein
nur die
bisschen
Highlights
geiler als
angeguckt.
das Bayern-Spiel. Aber also, was Dienstag abging, völlig verrückt und dann Mittwoch auch richtig coole Spiele. Dortmund ja eben. Dann war PSG
Barca
gegen
auch krank,
Barcelona.
ne?
Auch mit 3-2. Also man muss ja auch sagen, es sind ja auch so viele Tore gefallen.
18
Also
Tore, glaube ich.
ja,
Nee,
also
oder? Doch, 18 Tore in
doch,
vier
doch,
Spielen.
ja. Mittwoch
Also.
8 und ich glaube Dienstag 10.
Ja, genau. Da
Ja.
war 3-3,
Und
2-2, 3-2
ja.
und 2-1.
Barca mit dem 3-2 gegen PSG, muss ich sagen, hätte ich nicht mitberechnet.
Ich auch nicht.
Ich habe PSG schon irgendwie deutlich vorne gesehen. Ich hätte Barca nicht zugetraut. Ich sehe bei ihnen irgendwie. Aber ja, mit ihren Jungen vor allem, das muss man sagen. Also Lamine Jamal war gar nicht so auffällig, aber der andere, ich muss sagen, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, ist irgendwas mit C. Hört sich auch cool an, der Name. Das ist
Ja, warte, 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 ich muss mal kurz nachgucken. Man kann auf jeden Fall sagen, noch ein anderer Junge, der ist ja zurückgekommen, Pedri, hat direkt eine
ja,
Vorlage
stimmt.
gemacht, der Hölle. Also,
Ja, aber der eine, der ist glaube ich auch 17. Ich muss sagen, ich habe von dem vorher noch nichts gehört. Also Ich habe jetzt auch die letzten Barca-Spiele nicht mehr so wirklich geguckt, aber ja, der dürfte auch erst seit kurzem dabei sein, denn
Pau Kubasi, ja, stimmt.
Kubasi, genau, Kubasi. Ja, also der hat echt auch ein starkes Spiel gemacht und ja, Barca gewinnt als Underdog für mich gegen PSG mit 3 zu 2, nachdem man 1-0 führt, dann zwei sehr, sehr schnelle Tore von PSG kriegt. Für meine Begriffe muss PSG auch dann mit 3-1 vorziehen. Die haben da echt ordentlich Druck gemacht. Haben sie nicht gemacht und dann ist Barca zurückgekommen mit einem stark aufgelegten Rafinha, der auch zwei Tore gemacht hat. Ja, was die Barca-Fans ein bisschen geärgert hat, war Ousmane Dembélé, der nach seinem, ich glaube, er hat 2-1 gemacht oder 1-1. Nee, das 1-1 hat er, glaube ich, gemacht. 2-1 hat Vitinha gemacht. Das 1-1 hat er gemacht, danach ausgelassen gejubelt hat. Das fanden die Barca-Fans gar nicht gut. Wir haben ja auch einen Freund, der ist richtiger Barca-Fan und einer, der noch ja, sehr großer Sympathisant mit dem FC Barcelona ist. Die haben in der Gruppe den beleidigt. Ja, das fanden sie nicht so toll, aber an sich auch das ein cooles Spiel und ja, dann kannst du ja von Dienstag kommen mit dem FC Bayern.
Ja, da muss ich sagen, dass ich nur das Bayern-Spiel geguckt habe, im Einzelspiel. Denn es ist ja folgende Sache, dass das Topspiel am Dienstag immer bei Prime läuft und die anderen Spiele bei DAZN. Somit konnte man nur eins der beiden Spiele gucken, beziehungsweise ich hätte theoretisch auf dem Fernsehen oder auf dem Fernseher Bayern anmachen können, auf dem Handy Real. Aber ich wollte mich voll und ganz auf das Bayern-Spiel konzentrieren. Und ja, es war der gewohnt schwierige Start in die Partie. Ähnlich wie bei Dortmund hat der Gegner, in dem Fall Arsenal, sehr früh Druck gemacht, ist früh angelaufen, hat Bayern tief in die eigene Hälfte reingedrückt und wurde halt vor allem über ihre rechte Seite gefährlich. Saka häufig da, Alphonso Davies schwindelig gespielt. Man muss sagen, Davies mit einer unfassbar schwachen ersten Halbzeit. Also der hatte so Probleme. Der Gnabry hat gefühlt besser verteidigt wie er. War wirklich keine gute zweite Halbzeit, war dann okay, aber keine gute erste Halbzeit von Davis. Und dann über die Seite fällt dann auch das 1-0 für Arsenal von Saka. So ein bisschen ein Zufallsprodukt. Also ein Ball nach vorne auf die rechte Seite, dann kriegt Gnabry den unglücklich, springt der Ball ihm an die Hacke. Dadurch hat Saka dann enorm viel Platz zum Abschluss und macht dann das 1-0 auch schön verwandelt, muss man sagen. Und auch danach hatte, ich glaube, White war es, eine Riesenchance auf 2-0 zu stellen, hat da Manuel Neuer mehr oder weniger angeschossen. Also da waren die Bayern auch im Glück. Und dann eigentlich mal aus dem Nichts ein Ball ohne Adresse von Musiala nach vorne, wurde dann zum 1-1. Also spielt er einfach einen Ball, klärt ihn mehr oder weniger. Dann kommt der Ball zu Sané, der spielt einen überragenden Ball in Lauf von Goretzka. Der schickt Gnabry, der dann ja bei seinem alten Verein trifft. Man muss sagen, London ist Serge Gnabry-Terrain. Also wir haben es, ich glaube schon letzte Folge habe ich glaube ich schon angesprochen.
Ja.
Gnabry trifft gerne gegen Arsenal, also gerne gegen Londoner Clubs. Arsenal ist ja sein Ex-Verein. Er hat damals seinen ersten Treffer in der Champions League gegen Tottenham gemacht. Da hat er dann direkt 4 in einem Spiel gemacht. Da kann ich mich auch noch erinnern, in der gleichen Saison an der Stamford Bridge gegen Chelsea einen Doppelpack gemacht. Also der spielt gerne in London und hat dann getroffen. Man muss generell sagen, Serge Gnabry kam ja aus der Verletzung und hat direkt Scorer gemacht. Ich weiß noch, gegen Mainz war seine erste Einwechslung, hat er direkt getroffen. Dann gegen Heidenheim am Wochenende hat er getroffen. Jetzt erneut war er erfolgreich. Also ja, ein toller Run für ihn, der jetzt leider wieder unterbrochen ist, weil er sich erneut verletzt hat und Muskelfaserriss zugezogen hat. Also es ist so bitter, weil Gnabry mal wieder so ein bisschen in Form kam. Und ja, leider wird er dieses Jahr häufig durch Verletzungen ausgebremst. Das tut sehr weh, weil er wirklich überragend gespielt hat. Das jetzt nicht nur wegen seinem Treffer, sondern wie ich es angesprochen habe. Er hat sehr viel gearbeitet, mit nach hinten gelaufen, war sich nicht zu schade, die langen Wege zu gehen. Also es hat mir sehr gut gefallen bei Gnabry, weil das war etwas, was mir teilweise bei ihm gefehlt hat, dass er auch so ein bisschen wie Sané manchmal so launisch auf dem Platz war und nicht ganz an die Grenze gegangen ist. Aber da hat er es gemacht, also großes Lob an ihn. Und ja, dann waren die Bayern voll im Spiel und kurz danach gab es dann einen Elfmeter, der ein Glas klarer war für die Bayern. Ein Foul von Gabriel war es, meine ich, gegen Leroy Sané, der da die ganze Hintermannschaft schwindelig gespielt hat. Und er wurde dann am linken Fuß, meine ich, getroffen, glasklarer Elfmeter, den dann Harry Kane ganz easy verwandelt hat. Man muss aber auch sagen, Raya lag auch schon in der Ecke, als Kane angelaufen ist. Also hatte er dort keine große Mühe, den Ball zu versenken. Generell Harry Kane, ja ein sehr sicherer Elfmeterschütze, hat dann ja, gegen seine alten Rivalen getroffen. Er wurde auch, genauso wie Eric Dier, von den Arsenal-Fans ausgebuht, weil er ja eine Tottenham-Vergangenheit hat, beziehungsweise die beide ja eine Tottenham-Vergangenheit haben. Und ja, man muss sagen, Arsenal hatte natürlich viel mehr vom Spiel, hatte deutlich mehr Ballbesitz, aber sie haben dann wenig daraus gemacht, also haben sich wenig klare Torchancen erspielt. Die Bayern haben es defensiv, finde ich, überragend gemacht, über weite Strecken. Also man hat es top wegverteidigt, Arsenal wurde auch in der zweiten Halbzeit kaum gefährlich. Dann gab es in der 60. Minute ein Aufreger, der erst nach dem Spiel, sag ich mal, hohe Wellen gemacht hat. Also hohe Wellen, wie sagt man, hohe Wellen
Geschlagen hat.
geschlagen hat. Denn ich habe das auch im Spiel gar nicht gesehen, weil es die Kamera auch gar nicht aufgefangen hat. Es hätte in der 60. Minute einen ganz klaren Elfmeter für den FC Bayern geben müssen. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast. Wahrscheinlich hast du sie gesehen. Ich glaube, da gibt es wenig unterschiedliche Meinungen. Du kannst auch mal sagen, wie du denn dazu stehst.
Ja, ich
Es
finde auch,
war,
es ist ein Elfmeter.
es ist Abstoß von Arsenal. Der Torwart, der Schiedsrichter pfeift den Abstoß sogar an. Der Torwart spielt nach dem Abstoß den Ball zu Gabriel, dem Innenverteidiger von Arsenal, und nimmt den Ball einfach in die Hand. Die Bayern-Spieler regen sich logischerweise komplett auf. Und dann sagt der Schiedsrichter zu den Bayern-Spielern, it's a kid's mistake. Also ist jetzt, sage ich mal, so ein dummer Fehler, sage ich mal. Sowas pfeift er nicht. Also das finde ich persönlich halt ziemlich lächerlich, weil ich meine, das Spiel ist freigegeben, der Ball ist freigegeben, das Spiel läuft mit der Ball in die Hand. Ja, dann ist das halt ein kid's mistake, aber dann, also es ist halt ein klarer Elfmeter. Du kannst ja nicht einfach, wenn das Spiel freigegeben ist, den Ball in die Hand nehmen im eigenen Strafraum.
Ja.
Das ist eigentlich eine gelbe Karte und ein Elfmeter für Bayern. Und logischerweise haben sich dann die Spieler und auch Thomas Tuchel extrem darüber aufgeregt. Also, ich habe mich natürlich auch extrem aufgeregt, als ich die Szene dann nach dem Spiel gesehen habe, konnte ich es gar nicht glauben, dass es deswegen keinen Elfmeter gibt, dass dann der VAR sich auch nicht einschaltet oder sonst irgendwas. Also, meiner Meinung nach unverständlich. Also, klar, da kann ein Elfmeter halt einfach nicht sein. Ja, Arsenal hat dann natürlich weiter Druck gemacht. Sie waren natürlich auch die Mannschaft, die am Stuhl saß und dran war, weil sie mussten irgendwie noch ein Tor erzielen, was sie dann noch gemacht haben durch Trossard nach einer überragenden Einzelaktion von Gabriel Jesus, muss man einfach so sagen. Lässt da zwei, drei Männer ganz alt aussehen, legt den Ball perfekt rüber für Trossard, der dann das 2-2 erzielt hat. Dann wurde das Spiel auch wieder so ein bisschen wacher, weil Bayern auch dann langsam wieder nach vorne kam und dann ziemlich Pech hatte. In der Nachspielzeit hatte Kingsley Coman den Siegtreffer auf dem Schlappen, Jamal Musiala mit einer flachen Hereingabe, und Coman hält den Fuß hin. Der Ball geht durch die Beine von Raya an den Pfosten, also wirklich 2, 3, 4 Zentimeter weiter nach rechts, und der Ball knallt wahrscheinlich vom Innenpfosten ins Tor. Da hatten die Bayern Pech. Kurz danach hatten die Bayern, ich will jetzt nicht sagen Glück, aber dann gab es eine strittige Situation, denn in der letzten Aktion des Spiels wollten die Arsenal-Fans, beziehungsweise auch die Arsenal-Spieler, noch einen Elfmeter bekommen. Wo ich da aber auch sagen muss, da kann ich verstehen, dass der Schiedsrichter den Elfmeter nicht gibt. Saka legt den Ball an Neuer vorbei, und wenn er will, kann der Neuer umkurven und den Ball ins leere Tor schieben. Er sucht aber den Kontakt an Neuer, und man muss ganz klar sagen, wenn man die Szene sieht, zuerst auf dem ersten Blick dachte ich, das ist ein klarer Elfmeter für Arsenal. Aber als ich dann mehrere Wiederholungen gesehen habe und auch unterschiedliche Blickwinkel dann auf die Szene gerichtet worden sind, konnte man klar sehen, dass es kein Elfmeter ist für mich. Denn Bukayo Saka legt den Ball an Neuer vorbei und lässt dann sein Bein in der Luft hängen und sucht den Kontakt ganz klar. Neuer zieht sein Bein zurück und geht auch keinen Meter weiter, bewegt sich nicht mit seinem Bein. Und Saka, ja, tritt sogar gefühlt eher Neuer. Also ich bin mir sicher, wenn Neuer sich hätte fallen lassen, hätte der Schiedsrichter dann halt Freischuss für Bayern gegeben. Deswegen, das kann ich verstehen, dass er dort keinen Elfmeter gepfiffen hat. Vielleicht sehe ich das auch so ein bisschen durch die rosarote Brille, aber wenn ich
Nee,
dann zu dir komme.
ich sehe es ähnlich. Also klar, die Arsenal-Fans haben sich aufgeregt. Anders haben sich auch bei der anderen Aktion eher die Bayern-Fans aufgeregt. Ich finde, das von Bayern ist eher ein Elfmeter als das von Arsenal. Also klar trifft Neuer ihn, aber für mich geht das eher hin zu einer Schwalbe von Saka, der da, finde ich, auch vorher abhebt. Ja, er zu Neuer springt als in Richtung Ball, also da, wo der Ball ist. Er springt eher, versucht eher in Neuer reinzuspringen. Also ja, für mich auch kein Elfmeter, da die richtige Entscheidung getroffen bei der Entscheidung für Bayern, beziehungsweise in dem Fall gegen Bayern. Finde ich, wäre es ein Elfmeter für die Bayern gewesen und der erste Elfmeter war ja glasklar.
Also da sind wir uns da einig. War am Ende des Tages bin ich aber zufrieden mit dem Ergebnis. Arsenal war die Mannschaft, die das Spiel diktiert hat, die mehr Ballbesitz hatte, aber nicht unbedingt zwingender und auch nicht sonderlich gefährlicher vom Tor. Aber man muss sagen, dass Bayern ein ganz anderes Gesicht als in der Liga gezeigt hat. Das war, ist man ja fast schon gewohnt aus der Champions League, denn bis auf den Auftritt gegen Lazio waren alle Auftritte bisher sehr, sehr gut. Was zumindest das Ergebnis angeht. Ich meine, gegen Kopenhagen war zum Beispiel das Hinspiel auch nicht ganz gut, hat das Ergebnis dann gestimmt. Aber man muss schon sagen, dass es, finde ich, ein guter Auftritt der Bayern war, bei einer Mannschaft, die die Premier League anführt, so sich zu schlagen, ohne Fans im Rücken. Es waren ja keine Münchner im Stadion erlaubt. Es waren dann ein paar Bayern-Fans draußen, die dann ein bisschen Rambazamba gemacht haben und ein paar Raketen gezündet haben, was ganz cool war, weil es dann Feuerwerk gab. Also ich hätte es vor dem Spiel direkt unterschrieben, weil man hat jetzt eine ordentliche Ausgangsposition, man spielt vor heimischer Kulisse in der Allianz Arena. Man muss schon sagen, dass auch bei so Champions League K.O.-Spielen, wo es dann eng ist, die Stimmung der Allianz Arena eigentlich in der Regel super ist, muss man sagen. Und es wäre natürlich extrem cool, wenn man Arsenal, die momentan zu den besten Mannschaften der Welt gehören, schlagen könnte, raushauen könnte aus der Champions League und so den Traum vom einzigen Titel dieses Jahr noch am Leben erhalten würden. Und ja, also all in all bin ich zufrieden. 2-2, alles super, aber ich hätte natürlich noch liebend gern den Elfmeter mitgenommen, weil dann hätte es 3-1 gestanden, angenommen, Kane hätte den Elfmeter verwandelt. Das ist natürlich ein bisschen konjunktiv oder sehr viel konjunktiv, den ich hier benutze. Aber wir kennen Harry Kane, der hat schon Elfmeter verwandelt in dem Spiel. Es wäre womöglich das 3-1 gewesen und dann, ja, weiß ich auch nicht, ob Arsenal dann nochmal so das 3-2, dann vielleicht das 3-3 überhaupt noch schießt. Ja, trotzdem gute Ausgangsposition. Ich bin zuversichtlich für Mittwoch, dass man ins Champions League-Halbfinale einziehen wird.
Ja, also ich war auch positiv überrascht von den Bayern. Wobei, was heißt überrascht? Also ich muss sagen, ich habe persönlich auch eher damit gerechnet, dass die Bayern deutlich stärkeren Auftritt hinlegen. Ich habe auch damit gerechnet, dass Bayern gegen Heidenheim, wo wir gleich natürlich auch noch drauf zu sprechen kommen werden, dass sie auch da nicht voll drauf gehen werden, sondern denen das Spiel eher so ein bisschen, dass sie es einfach bestreiten wollen, aber dass sie den Fokus ganz klar auf die Champions League gerichtet haben. Dass sie dann natürlich nach einem 2-0 das Spiel noch aus der Hand geben, das hätte ich dann auch nicht gedacht. Höchstens irgendwie halt von Anfang an oder so. Aber ja, wie Bayern sich gegen Arsenal präsentiert hat, fand ich richtig gut. Was sich auch bestätigt hat aus meiner Sicht, fand ich, ist, dass Arsenal gegen internationale Gegner nicht dieses Premier League-Spiel auf den Rasen kriegt, weil auch wenn sie besser als die Bayern waren, ich finde, sie haben bei weitem nicht den Fußball gezeigt, den sie in der Premier League spielen. Sie waren in der zweiten Halbzeit eigentlich nahezu komplett ungefährlich. Das Tor kam für mich auch mehr oder weniger aus dem Nichts und war auch nicht unbedingt dann halt daher auch gar nicht mal so verdient. Also zu dem Zeitpunkt, wo das Tor gefallen ist, bin ich eher schon so in dem Modus gewesen, dass die Bayern das bis zum Ende durchbringen, muss ich tatsächlich sagen. Also ich habe nicht mehr unbedingt damit gerechnet, dass die Gunners da nochmal einen drauf nachlegen können. Ja, am Ende 2-2 für die Gunners Schadenbegrenzung, würde ich sagen, heim im Hinspiel. Und für die Bayern, glaube ich, ja, wie du gesagt hast, das Beste eigentlich, was klar, am besten wäre der Sieg gewesen. Aber ich glaube, mit einem 2-2 nach München zu fahren, das ist auf jeden Fall ein gutes Omen. Jetzt ist, glaube ich, Davis gesperrt auf jeden Fall für das Spiel in München.
Da hat
Hast
man
du aber
halt
auch,
Guerrero zum Glück
ja,
noch.
muss mal gucken, wie der mit Bukayo Saka klarkommt, mit dem Tempo von ihm. Ich glaube, der kann Guerrero dann nicht ganz so viel dagegen setzen, aber muss man abwarten. Davis konnte es ja auch nicht und die Bayern haben es ganz gut hingekriegt. Also bin ich gespannt, wie sie es zu Hause angehen lassen, ob sie da komplett auf Sieg spielen, ob sie vielleicht eher so ein bisschen aufs Ende spekulieren. Aber ich denke, dass die Bayern da auf jeden Fall auf Sieg gehen werden. Und natürlich haben sie auch das Zeug und vor allem auch die Erfahrung, glaube ich, das könnte ein ganz großer Vorteil sein, das Ding zu holen. Der Druck, würde ich sagen, liegt eher bei Arsenal als Tabellenerster in der Premier League. Vor allem hat Bayern eben den Vorteil, wie ich vorhin schon angesprochen habe, dass sie morgen gegen Köln das Ganze ruhig ein bisschen entspannter angehen lassen können, auch wenn man natürlich diesen Mediendruck riskiert. Aber am Ende gibt es jetzt gerade, muss man einfach so sagen, nur einen Wettbewerb, der für die Bayern zählen darf, und das ist die Champions League. Und deshalb fände ich es jetzt auch völlig verständlich, wenn man da morgen ganz langsam angehen lässt und auch riskiert, dass man vielleicht irgendwie einen Punkt verliert gegen Köln. Weil ich finde, ja, wie ich vorhin auch schon angerissen habe, für Bayern nur die zählt. Und ja, anders ist das für die Gunners, die punktgleich mit Liverpool sind, wo Liverpool am Wochenende Punkte liegen lassen hat und die einen Punkt vor City sind, also wo es im ganz, 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 ganz heißen Meisterschaftskampf umhergeht. Zudem spielen sie auch noch sonntags, auch das ist ein Vorteil für die Bayern. Und sie spielen gegen Aston Villa, den Tabellenfünften der Liga, die 11 Punkte hinter Arsenal sind. Also haben sie da auch jetzt keinen Spaziergang vor sich, Aston Villa mit den beiden Ex-Leverkusenern Bailey und Diaby. Ja, also ich würde sagen, die Vorteile liegen eher bei den Bayern und der Druck eher bei Arsenal. Deshalb ja, kann ich mir gut vorstellen, dass die Bayern das ziehen, wenn sie denn
Und die Fans sind noch im Rücken.
wenn sie denn den Fußball auf den Platz bringen, den sie im Hinspiel hingebracht haben und vielleicht noch ein Stück besser,
Ja,
dann.
man muss ja auch noch sehen, dass Gnabry halt ausfallen wird. Leroy Sané wird gegen Köln morgen nicht spielen. Wird halt geschont, sage ich mal. Es ist halt nicht sicher, ob er dann halt gegen Arsenal fit ist. Das ist halt, kann auch sein, einfach, dass es eine Sicherheitsmaßnahme ist. Weil Bayern, ja, Meistertitel, der ist weg. Es geht jetzt sowieso noch darum, die Saison halbwegs ordentlich, glaube ich, zu beenden und dass man sich direkt dort noch für die Champions League qualifiziert. Aber ja, ich glaube auch, um ehrlich zu sein, dass Bayern morgen eher mit einer B11 auflaufen wird. Bin ich, also was heißt B11, aber
Ja, ich
dass
denke,
man schon sagt, okay.
sie werden so wie gegen Heidenheim machen, dass man dann Müller spielen lässt und so weiter.
Tell wird vielleicht
Dass
von
man
Anfang an spielen.
in der Innenverteidigung haben sie jetzt in der Champions League ja dann auch wieder auf Dier und De Ligt gesetzt, meine ich, oder?
Ja, und das war auch deutlich besser wieder als am Wochenende.
Ja, aber da muss man auch sagen, da wurden die Bayern ja auch viel für kritisiert, aber vielleicht hat Tuchel auch dort einfach gesagt, ich will in der Champions League auf Dier und De Ligt sitzen, die in der letzten Zeit einen souveränen Job gemacht haben. Und in der Liga gebe ich dann jetzt aber auch Kim und Upamecano die Chance, sich nochmal zu zeigen. Weil er wurde dafür ja massiv kritisiert. Aber ich finde, man darf das auch, also ich habe auch nicht verstanden, warum man da aus Vereinsseite das nicht mehr geschützt hat und auf die Schiene gegangen ist. Auch von Eberl-Seite, der ja da auch dann eher noch ein bisschen nachgeschoben hat. Scheiß auf die Bundesliga, ob du jetzt da Zweiter oder Dritter wirst. Du musst einfach in der Bundesliga nächste Saison wieder angreifen. Diese Saison, was macht jetzt den Unterschied? Ums Geld geht es den Bayern eh nicht. Und ob du jetzt da Zweiter oder Dritter wirst, das macht am Ende auch den Braten nicht fertig. Wenn du im nächsten Jahr dann wieder deine alte Stärke zeigst, dann spricht da nach 4, 5 Spieltagen keiner mehr drüber. Deshalb habe ich das auch nicht so ganz verstanden. Und ich habe den Schachzug von Tuchel auf jeden Fall komplett verstanden. Und ich denke, dass man es gegen Köln nicht anders machen wird. Also ich denke auch, dass da auf jeden Fall eine B11 bei Bayern könnte auch eine A11 sein, aber ja, ich bin gespannt, wie die Bayern auflaufen werden, aber da werden definitiv Kräfte geschont. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Natürlich hoffe ich auch, dass vielleicht für Köln was rumspringt. Im Abstiegskampf wäre das natürlich ganz, ganz wichtig. Und ja, hoffe auch, dass wir vielleicht wieder zwei Mannschaften im Halbfinale haben und am besten auch noch im Finale, auch wenn das wahrscheinlich ein bisschen unrealistisch noch aktuell ist, aber wer weiß, im Fußball kann alles passieren und die Chancen stehen immer noch gut für beide Mannschaften weiterzukommen. Und dann noch kurz auf das Spiel City gegen Real zu sprechen zu kommen. 3 zu 3 am Ende mit, ich glaube, 3 oder 4 echten Traumtoren. Das hat einfach Spaß gemacht, dieses Fußballspiel. City hat nicht ganz die dominante Rolle erfüllt. Also da gab es auch schon andere Spiele, wo Real da von City dominiert wird und irgendwie sich dann noch die Tore erlackt hat. Also Real hat ordentlich mitgespielt, klar haben sie auf Konter gesetzt, aber es war wirklich ein Hin und Her und es war echt gut mit anzugucken. Ja, am Ende ist es, glaube ich, für Real nicht das Ergebnis, was man sich gewünscht hat. Ich glaube, man hätte im Bernabéu schon gerne den Sieg mitgenommen. Man hat ja auch in den letzten Jahren gegen City, wenn im Bernabéu geglätzt. Auswärts in Manchester haben sich die Madrilen schwer getan. Da hat es, glaube ich, auch letzte Saison eine ordentliche Klatsche. Ich glaube, die haben die nicht sogar 3 oder 4-0 verloren letztes Jahr
Die haben
bei
Hinspiel war 1-1 und Rückspiel, glaube ich, hat die 4-0 gewonnen.
Ja, also
Das
in
war, muss ich sagen,
Manchester.
das war eine der dominantesten ersten Halbzeiten, die ich jemals in meinem Leben überhaupt gesehen habe. Also egal ob Bundesliga oder Kreisliga, was City da mit Real angestellt hat, die kam ja nicht mal in die gegnerische Hälfte. Das war
Ja.
geisteskrank.
Ja, klar muss man sagen, Real, glaube ich, dies Jahr jetzt mit Bellingham und allem auch nochmal wieder auf einem anderen Level. Deshalb, aber ich glaube, in Manchester wird es schon sehr, sehr schwer für Madrid, muss ich tatsächlich sagen. Weil City auch, finde ich, auch wenn sie in der Liga gerade Dritter sind, aber ich finde, City ist die einzige Mannschaft, die aus England, die ihre Leistung aufs internationale Parkett übertragen können und vielleicht sogar international noch ein Stück besser sind als national. Ja, wo wir dann auch noch drauf zu sprechen kommen können, ist, dass Liverpool, die dritte Top-Mannschaft in der Premier League, gestern in der Euroleague ordentlich auf den Deckel bekommen hat. 3:0 heim in Anfield. Damit hätte ich absolut nicht gerechnet. Also, Atalanta Bergamo ist, glaube ich, Siebter in der Serie A, spielt eine durchwachsene Saison. Und die schlagen da Liverpool 3:0 zu Hause. Und ja, für sie eine gute Ausgangsposition. Ich muss sagen, ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass Liverpool raus ist. Denn ich glaube, die werden da nächste Woche ein Feuerwerk versuchen, in Bergamo hinzulegen. Aber es wird natürlich sehr, sehr schwer. Atalanta ist, glaube ich, auch defensiv eine gute Mannschaft. Und die werden natürlich nächste Woche alles versuchen, um. Denen ist, glaube ich, egal, ob sie verlieren, aber sie wollen einfach nicht mit 3 Toren Unterschied verlieren. Der Rest ist ihnen egal. Also, sie haben sich eine super Ausgangsposition herausgearbeitet. Ich glaube, da auswärts in Bergamo ist auch nicht einfach zu spielen. Und ich bin gespannt, ob Liverpool es schafft, das Ruder nochmal umzureißen. Ich schreibe sie nicht ab. Ich sehe die Chancen immer noch. Ich muss sagen, ich sehe die Chancen sogar ehrlich gut, dass Liverpool das noch schaffen könnte. Aber ja, ein 3:0 ist natürlich ein Brett und wird schwer. Ich persönlich hoffe nicht, dass sie es schaffen. Ja, wobei eigentlich, ja, eigentlich ist es mir auch Schnuppe, wer da weiterkommt. Aber rein für die deutsche Wertung, dass da zusätzlich ein Champions-League-Platz frei wird für die deutsche Liga, wäre es natürlich wünschenswert, wenn Liverpool rausfliegt. Zudem Leverkusen, ja auch noch vertreten in der Euroleague, die haben gestern wieder spät in ihrer altertümlichen Manier 2:0 gegen West Ham gewonnen, auch verdient. Ich glaube, 33:1 Schüsse für Leverkusen in der gesamten Partie. Auch dort wurde wieder das Problem deutlich, fand ich. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber lässt ja darauf schließen und ich habe die Zusammenfassung geguckt. Leverkusen hat nicht mehr diese Effizienz vorm Tor und das könnte, wie ich schon angesprochen habe, sie noch killen. Ich denke aber jetzt gegen West Ham, ich würde Leverkusen schon so mehr als durchsehen. West Ham hatte wirklich gar nichts entgegenzusetzen und haben sich eigentlich nur auf den Busparken konzentriert. Und ich traue ihnen, um ehrlich zu sein, auch wenn sie es gegen Freiburg anders gezeigt haben, was sie heim imstande sind zu leisten. Nach Niederlage haben die Freiburg ja komplett abgeschossen. Ich traue West Ham nicht zu, dass sie Leverkusen zu Hause, also in London, dass sie ihnen da nochmal gefährlich werden können. Also ich denke, Leverkusen ist durch und ja, bin gespannt, wie es in den anderen Partien aussieht. Benfica hat 2:1 gegen Marseille gewonnen. Und was war das andere Spiel? AS Roma hat 1:0 gegen Milan im italienischen Duell gewonnen. Also auch da spannend. Und damit würde ich sagen, schließen wir den internationalen Talk mal ab. Und ja, ich lasse dir mal den Vortritt, vielleicht nochmal kurz zu Bayern Heidenheim zu reden. Aber wir haben ja schon den größten Teil gerade auch schon erwähnt.
Ja, ich muss sagen, ich habe das Spiel, also die Bundesliga, an diesem Wochenende gar nicht live gesehen. Ich habe mir nur Highlights angeguckt. Also ich habe mal von bei Dortmund habe ich mal reingeguckt gegen Stuttgart. Ich habe sonst gar nichts gesehen. Ich habe mir nur eine Zusammenfassung angeguckt und bei Bayern natürlich dann noch die Interviews etc. Ja, ich muss sagen, ich war Samstagmittag, war ich essen mit einem Freund. Und danach bin ich nach Köln gefahren und bevor ich, also wo ich losgefahren bin nach Köln, weil ich hatte halt die erste Halbzeit auch nicht gesehen, weil ich da essen war, hatte ich dann halt geguckt, ne, auf mein Handy, 2-0 Bayern zur Halbzeit, dies, das, Köln liegt hinten, Leverkusen führt. Da habe ich gesagt, ja, kannst du dann jetzt einfach ganz entspannt nach Köln fahren. Leider hatte mein oder empfängt mein Auto kein 1 Live oder WDR aktuell oder was auch immer. Also konnte ich die Bundesliga auch nicht im Radio verfolgen, sondern ich bin halt nach Köln gefahren, hat dann halt noch was länger gedauert, Stau und so weiter. Und dann war ich zuerst am Hauptbahnhof, weil ich da meinen Cousin rauslassen musste und habe dann auch mal hingeguckt und guck so Ergebnisse, die so, kann ich deren Ernst sein? Steht 2-2, ne? Und es war irgendwie schon, es war 89 oder so, gibt's ja nicht, ne? Und dann habe ich auch gesehen, Köln liegt 1 zu hinten und habe mir schon so gedacht, oh nee, jetzt, ja, ihr wart ja alle im Stadion, also du und noch ein paar andere Freunde von uns und wir kamen auch so viele im Köln-Trikot und wir entgegen da und dachte ich, oh nee, Digga, jetzt wieder eine Scheiße, weil Mainz hat hochgeführt, jetzt gewinnt Bochum und dann war es das mit Köln. Und dann, ja, gab es noch 2 Tore für den FC, als ich mal bei meiner Schwester angekommen war in der Wohnung, guck ich auf mein Handy, das kann nicht wahr sein, die haben das Spiel noch gedreht und Bayern hat noch das 3-2 bekommen. Also, ja, von Bayern eine eigentlich solide erste Halbzeit, 2-0 geführt, auch verdient und dann hatte man auch Chancen eigentlich auf das 3-0, also dann als es auf 2-2 stand, dann auf 3-2 und so weiter. Ja, hat man alles nicht genutzt und hat dann halt von einer Minute 2 Tore kassiert durch eklatante Defensivfehler. Also es waren halt wieder Fehler in der Manndeckung, vor allem bei Upamecano, der sah da überhaupt nicht gut aus. So, beim 2-2, beim 3-2 will ich ihm gar nicht so einen großen Vorwurf machen, da will ich eher der gesamten Kette einen Vorwurf machen, weil es kann nicht sein, dass Traoré erstmal gefühlt übers halbe Feld laufen kann und dann durch einen Pass 4 Männer ausspielt. Ja, deswegen muss man sagen, Heidenheim kann man auch zum Klassenerhalt hier eigentlich jetzt schon gratulieren. Überragend, dass man die Moral dann beweist, die Bayern nicht gezeigt hat. Es war natürlich nicht so, dass ich jetzt komplett ausgerastet bin, als ich das Ergebnis gesehen habe. Ich habe mich natürlich enorm geärgert, aber weil die Meisterschaft eh schon gelaufen ist. Es geht jetzt nur noch um die goldene Ananas, um Platz 2. Ich glaube, Champions League wird man wohl noch aus eigener Kraft schaffen, weil man immer noch, ich glaube, 7 Punkte auf dem BVB hat. Also auf
Und
Leipzig.
Leipzig, die sind punktgleich.
Ja, und ja, auch noch das bessere Torverhältnis etc. Also ich sag mal so, Champions League sollte Bayern eigentlich hinbekommen, wenn jetzt nicht alles falsch läuft in der Liga. Deswegen sollte man auch jetzt, wie du es angesprochen hast, jetzt natürlich will ich, dass man die 3 Punkte holt gegen Köln. Auf der einen Seite will ich einfach logischerweise, dass man die Champions League schafft. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, auch so eine Sache des Prestiges, weil ich dann, glaube ich, von euch ordentlich aufgezogen werden würde, wenn Bayern verlieren sollte. Beim Heimspiel war ich am Stadion oder waren wir
Nee.
beide ja am Stadion.
Ja. Nee,
Wobei,
also
wobei.
ich muss sagen, also wenn Köln morgen gewinnen würde, würde ich mich natürlich sehr freuen, aber ich würde dich nicht aufziehen, weil ich könnte das aus rein taktischer Sicht vollkommen verstehen, wenn Bayern da morgen nicht alles reinsetzt. Also ich muss sagen, ich hoffe daher nur drauf, dass Bayern da morgen
Ja.
irgendwie halt ein Viertel Gas spielt.
Ja, also ich möchte natürlich, dass Bayern morgen gewinnt. Auf der anderen Seite habe ich das auch bedeutet. Ich bin jetzt kein Köln-Fan oder ich bin jetzt auch nicht der größte Sympathisant von Köln. War ich nie, werde ich wahrscheinlich auch nie werden, aber trotzdem will ich nicht, dass Köln absteigt. Alleine, ich habe das auch nochmal gemerkt am Samstag, was der Verein für eine Bedeutung hat für die Stadt Köln. Also als ich da Samstag durch die Stadt gelaufen bin, da war ja super Wetter, die ganzen Bars und Clubs und Restaurants hatten draußen ihre Stühle aufgestellt, ihre Tische aufgestellt und es waren so viele im Köln-Trikot und alle waren da irgendwie richtig losgelöst und allein deswegen wäre es schade, wenn noch ein Traditionsclub in die zweite Liga absteigen würde. Deswegen, ich sag mal so, ich hoffe, dass Bayern morgen gewinnt, allerdings hoffe ich dann auch, dass Mainz und auch Bochum, obwohl ich Bochum eigentlich auch ganz cool finde, keine Punkte holen. Ja, aber insgesamt muss man sagen, eine komplette defensiv zumindest komplette ja, fatale zweite Halbzeit der Bayern und daraus resultiert dann auch eine nicht unverdiente Niederlage in Heidenheim. Dann du kannst ja gleich dann noch mal vom Stadion da so erzählen, wie es war. Also hast du ja eben schon angerissen. Eigentlich wie es war, dann als die 2 Spendentore gefallen sind. Dortmund mit einer bitteren Pleite gegen Stuttgart. Man war eigentlich die bessere Mannschaft, hatte super Chancen. Schlotterbeck das leere Tor unter anderem nicht getroffen. Gab dann ja auch ein witziges Interview zwischen ihm und Patrick Wasserzieher bei Sky. Und Gyrassi hat eiskalt
50
vom Tor
Jahre habe
gefegt.
ich Fußball gespielt.
50 Jahre habe ich Fußball gespielt. Ja, das war schon ziemlich amüsant. Leverkusen, ja, reicht dann halt einfach nur Halbgas. Florian Wirtz hat das goldene Tor per Elfmeter geschossen. Also ein Top-Tag wieder für die Werkself. Bayern
Ja,
verloren,
waren
wir
halt,
gewonnen.
waren zudem ja auch in Überzahl,
Ja.
nach der
Haben
40.
halt, mussten halt nur so hoch springen oder springen halt nur so hoch, wie ein gutes Pferd muss. Deswegen, ja, Glückwunsch an Leverkusen, die jetzt ja, angenommen, Bayern verliert morgen, dann und Stuttgart, glaube ich, auch.
Nee, ich glaube, die können auch mit dem Sieg Meister werden.
Ja, die können mit dem eigenen Sieg Meister werden, aus eigener Kraft, aber sollte Bayern nicht gewinnen und sollte Stuttgart, glaube ich, auch nicht gewinnen, dann ist Leverkusen schon
Ja,
Meister,
ja.
ohne es aus eigener Kraft zu machen. Also, ja, dann kann Köln ja Leverkusen sozusagen auch zum Meister machen.
Ja, bitte nicht.
Also,
Also,
es.
das Traurige ist, man kann es ja jetzt nicht mehr ändern. Also Leverkusen, es läuft gerade halt sogar darauf hinaus, dass Leverkusen das Triple gewinnt dieses Jahr. Also, denn wenn Liverpool auch noch rausfliegt, dann ja, sehe ich da, also ich finde, egal jetzt wer von Marseille oder Benfica weiterkommt, da sehe ich, muss ich sagen, nicht so wirklich den Druck für Leverkusen. Da sehe ich sie deutlich im Vorteil jetzt in ihrem Turnierbaum. Weil bei Marseille läuft es aktuell gar nicht und bei Benfica ist das auch eine Saison zum Vergessen. Da steht ja auch Roger Schmidt, nachdem sie letztes Jahr ja so überragend gespielt haben und auch in der Champions League, glaube ich, richtig stark waren, steht Roger Schmidt ja jetzt ziemlich in der Kritik, der dann ja zurückkommen würde nach Leverkusen, nachdem der ja früher da auch mal Trainer war. Und ja, im Finale würde dann aktuell auf AS Rom oder halt AC Milan treffen oder halt Atalanta Bergamo, sollten die tatsächlich Liverpool rauswerfen. Und auch da, also klar, AS Rom oder Milan wäre da, glaube ich, noch das Schwierigere los. Aber auch da sehe ich Leverkusen vorne. Also ja, sollte Liverpool rausfliegen, sehe ich da recht wenig, was den Leverkusen dann noch im Weg steht. Aber natürlich kann alles passieren. Bin natürlich gespannt, wie die Liverpooler da spielen im Rückspiel. Aber also es wäre schon ein geiles Finale. Xabi Alonso gegen Liverpool, Leverkusen gegen Liverpool wäre, glaube ich, selbst da hätten sie Chancen. Also ja, muss man abwarten. Aber wenn sie das Triple gewinnen würden, also das kleine Triple, das täte schon weh als Kölner. Aber muss man ihnen dann, wenn man fußballerisch drauf guckt, auch am Ende gönnen. Sie spielen es richtig gut in der Liga. Auch jetzt diesen souveränen Fußball, den sie jetzt spielen, von diesem furiosen Fußball, sage ich mal, zu diesem ruhigen Fußball und ja, einfach Fußball, wo sie nichts anbrennen lassen. Victor Boniface jetzt auch wieder fit, hat ja gestern dann auch direkt genetzt. Mal gucken, ob der nochmal in der Endphase jetzt auftritt. Aber ja, sind einfach da oben nicht mehr zu verdrängen. Das muss man einfach anerkennen. Und den DFB-Pokal werden sie zu 95% auch holen gegen Zweitliga-Abstiegskandidaten Kaiserslautern. Und ja, muss man ihn einfach anerkennen. Und ja, vielleicht, also ja. Deshalb wäre es mir auch egal, wenn wir als Köln Leverkusen zum Meistertitel schießen, weil wir brauchen einfach nur jeden Punkt, den wir irgendwo kriegen können, den wir gegen Bochum geholt haben. Und genau habe ich ja noch nicht über das Spiel geredet. Und wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast, würde ich darauf zu sprechen kommen. Denn ja, der FC hat 2:1 gegen Bochum in ganz verrückter Manier gewonnen. Ich habe gesagt, einer der Top 5 besten Stadionbesuche, die ich hatte. Ja, also Spiel an sich echt lame. Köln die bessere spielbestimmende Mannschaft, war aber auch absolut nicht torgefährlich. Also eigentlich war das ein typisches 0-0-Spiel. Also Köln hatte zwar Chancen, aber die waren jetzt bis auf den Pfostenschuss von Alidu und so und zwei, drei Paraden von Riemann. Also die können auch mal reingehen, aber das waren jetzt nicht so, wo du sagst, hundertprozentig. Und von Bochum kam eigentlich gar nichts chancenmäßig, bis auf halt das Tor. Ja, man liegt 1-0 hinten gegen Bochum, nach, ich glaube, 55 Minuten oder so war es. Es kommt keine, also Köln hat ordentlich Druck gemacht und war auch zwingender, aber es kam jetzt keine riesigen Chancen. Und ja, dann stehst du da halt spätestens ab der 80. Minute stand ich da halt. Und ja, ich muss sagen, ich habe mir schon überlegt, wo könnte man denn nächstes Jahr in der zweiten Liga hinfahren? Also da bin ich auch ganz ehrlich, für mich war das Ding zu dem Zeitpunkt durch. Also ich war echt richtig frustriert. Ich war auch nicht mehr, mir war auch nicht mehr danach, jetzt irgendwie noch zu versuchen. Also klar, ich habe es zwischendurch gemacht, aber ich hatte auch Punkte, da stand ich da einfach mal ruhig und war einfach gebrochen, weil ich mir dachte, Digga, du kannst doch nicht jetzt so gegen Bochum verlieren, die ja so einen schlechten Lauf haben. Und ich habe auch echt mit allem gerechnet, aber nicht mit dem. Und ja, dann 90. plus 1, Steffen Tigges, wo sich tatsächlich alle noch drüber aufgeregt haben, dass der reingekommen ist, macht es 1 zu 1 nach einer Ecke. Die einzige Qualität, die er vielleicht mitbringt. Aber halt in dem Moment extrem wichtig. Macht es 1 zu 1 und auch da weiß ich, ich hab gar nicht sonst immer Torhymne und so mitsingen, aber ich habe gar nicht richtig gejubelt. Ich habe nur weiter, weiter, weiter geschrien. Ich habe nur, holt euch den Ball und weiter. Weil zu dem Moment hatte ich dann irgendwie das Gefühl, hier könnte doch noch was gehen. Und dann eine Minute später Luca Waldschmidt mit dem 2-1 und da ist alles weggeflogen. Also das war echt einer der krassesten Momente, die ich im Stadion hatte. Also wirklich, das reiht sich mit den Spielen ein. Damals mit Mainz, da hat man 2-0 zum 3-2 gedreht, aber noch nicht so spät in der Partie. Das war cool. Dann das 7-1 gegen Bremen letztes Jahr und dann hatte man letztes Jahr auch noch das 5-2 gegen Hertha, wo man für Hertha den Abstieg besiegelt hat. Das war auch, das waren so die Top-Spiele mit dem. Aber das in der späten Zeit, das hat Köln auch noch nie geschafft, einen Rückstand in der Nachspielzeit zu einem Sieg zu schaffen. Also es gab es in der Vereinsgeschichte noch nie. Zumindest nicht in der Bundesliga. Ich glaube, so war es. Ich glaube, in der zweiten Liga schon. Aber ja, sowas mitzuerleben, ist einfach völlig verrückt. Und ich glaube, am Fernseher ist schon jeder Fan ausgerastet. Aber das im Stadion, dann auch noch im Stehblock. Ja, also ich stand 4, 5 Reihen weiter unten nach dem Tor. Das ist echt nicht in Worte zu fassen. Und das ist, warum man auch sowas macht. So ein Stadion fährt jede Woche oder so. Das ist einfach Fußball und so Geschichten schreibt auch fast nur der Fußball. Haben wir auch danach geschrieben, dass das eigentlich so geil ist. Weil man muss sagen, beim Fußball passiert sowas ja schon verhältnismäßig oft. Und ja, für mich war Köln ehrlich abgestiegen. Also ich habe völlig damit abgeschrieben, weil klar, also Bochum wäre 10 Punkte weg gewesen zum Zeitpunkt 88. Minute, 89. Minute, 90. Minute. Mit 10 Punkten. Das heißt für mich persönlich uneinholbar. Und Mainz mit dem Sieg wäre auch 4 Punkte weg gewesen. Und ich muss sagen, hat sich jetzt auch nach dem Sieg nicht verändert. Und trotz, dass man jetzt nur einen Punkt hinter Mainz ist, ich sehe Köln, also ich glaube nicht, dass wir Mainz einholen werden. Ich denke, Mainz ist einfach zu gut. Die spielen seitdem Amiri und so da sind, seit der Winterpause spielen die so einen guten Ball. Und spätestens dann, nachdem der Trainerwechsel war, spielen die so gut. Und ich glaube, die werden auch noch ordentlich Punkte mitnehmen jetzt in den letzten 6 Spielen. Deshalb, ich denke, am Ende wird Mainz auch 15. Ich denke, es wird um die Relegation werden sich Köln und Bochum streiten. Und da hat man halt jetzt statt 10 Punkte, hat man da jetzt 4 Punkte Abstand und damit ist alles offen. Beide haben jetzt nicht das schwierigste Restprogramm, aber bei Bochum kracht es jetzt natürlich. Das war auf jeden Fall ein richtiger Bruch für die Bochumer, für alle Bochumer. Dass du das Spiel verlierst, weil eigentlich waren die sich schon sicher, ja, jetzt haben wir es geschafft und ja, dann kriegst du die späte Tore, da hat es auch ordentlich, also die Fans waren richtig, richtig sauer nach dem Spiel auf die Mannschaft. Manuel Riemann hat sich da auch gestellt und die Mannschaft auch, und ich glaube, da sind richtig böse Worte geflogen von den Bochumer Fans an die Mannschaft und ja, folgedessen auch ein Trainerwechsel, was für mich persönlich auch eine Fehlentscheidung ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich hätte, wie hieß er, Letsch, ne?
Ja.
Letzschießer, ich hätte ihn nicht rausgeworfen, finde ich, weil ich fand eigentlich, er hat bei Bochum nichtsdestotrotz einen guten Job gemacht. Man muss bei Bochum bedenken, dass man da auch immer noch mit Wasser kocht und da jetzt auch nicht die hochqualitative Mannschaft hat, vor allem auch offensiv. Bei Bochum finde ich, jetzt hat man bis auf Asano jetzt nicht wirklich die Mannschaft, die so offensiv gut da aufgestellt ist. Und aus Bochumer Sicht holt man ja seine Punkte auch nur heim mit der Fanunterstützung, was natürlich auch eine Qualität ist. Aber ja, ich finde jetzt fußballerisch ist Bochum jetzt keine Mannschaft, die in der Liga irgendwie gefestigt ist oder so. Deshalb verstehe ich nicht ganz, warum man Letsch rauswirft, weil auch wenn das natürlich ein bitteres Ergebnis war, aber ich glaube, jetzt einen Trainerwechsel und vor allem hat man jetzt, finde ich, noch nicht mal wahrscheinlich so eine gute Alternative geholt. Man hat jetzt einen Trainer aus der eigenen Reihen geholt, der ja sehr unerfahren ist, glaube ich. Ja, und ich glaube nicht, dass der so viel Input reinbringen kann. Wenn die Peter Stöger geholt hätten, das wäre natürlich ein Bruch gewesen als Köln-Fan. Wenn jetzt auch noch Peter Stöger zum vielleicht gerade größten Konkurrenten um Klassenerhalt kommt und die dann vielleicht auch noch vor Köln bringt. Aber ja, ich finde, den Trainerwechsel war die Fehlentscheidung. Aber ich hoffe natürlich, dass es für Köln gut wird. Und ich hoffe natürlich nicht, dass es was Positives auslöst bei den Bochumern. Und ja, dann bin ich gespannt, wie die Endsaisonphase verläuft. Natürlich, Mainz ist da auch mittendrin. Sie sind immer noch 16. und haben nur einen Punkt Abstand. Aber jetzt so rein aus der Position, jetzt glaube ich halt nicht, ich glaube halt, dass die Mainzer noch einiges an Punkten holen werden, auch jetzt nach dem Auftritt gegen Darmstadt wieder am Wochenende. Und deshalb, ja, ich denke, für Köln geht es um Platz 16 gegen Bochum am Ende. Und
Ja.
wenn sie den schaffen sollten, dann geht es höchstwahrscheinlich gegen Fortuna Düsseldorf im Rhein-Derby.
Ja, und wenn nicht, dann gegen HSV halt, ne? Also,
Ja, oder direkt runter, wenn sie 17. werden.
ja, aber das ist
Und
halt
wenn es
schon.
am besten läuft, dann werden sie sogar 15. noch irgendwie.
Ja, also, das ja, wäre natürlich die Wunschvorstellung für dich, wenn der HSV, wenn der FC es direkt schafft, die Klasse zu halten. Und wer in der möglichen Relegation gegen Düsseldorf wäre natürlich krass in einem Derby. Auf der anderen Seite halt gegen HSV, gegen Steffen Baumgart, wäre natürlich auch ja, schon sehr, sehr spektakulär, muss man sagen. Ja, dann würde ich sagen, kommen
Wie
wir.
siehst du die Situation unten? Ganz kurz, was glaubst du?
Ich glaube auch, dass Mainz sich direkt sichert, weil man muss sagen, bis auf die 8-1-Klatsche, die sie bekommen haben gegen Bayern unter einem neuen Trainer, läuft sehr, sehr gut, den ich auch übrigens sehr sympathisch finde. Also man merkt richtig, dass der Fußball lebt und sich,
Auf jeden Fall sympathischer als Bo Svensson. Den
ja,
mochte ich gar nicht.
das stimmt. Und Mainz, ja, wie du es angesprochen hast, 3 Punkte bis Bochum, man hat das bessere Torverhältnis. Der FC, ich weiß gar nicht, hat auch das, nee, schlechtere Torverhältnis haben sie als Bochum, aber nur ein Tor. Ich meine, da kann ja alles dann ja noch passieren. Vielleicht am Ende des Tages wird das Torverhältnis noch entscheidend. Wer weiß, nee, also ich glaube auch ähnlich wie du, Mainz wird sich direkt sichern. Wolfsburg hängt sogar ja auch noch irgendwo da drin, die ja
Ja,
gegen
aber bei
Gladbach
denen
verloren
glaube
haben
ich,
Sonntag.
ich
Ja,
glaube, die
fünf.
werden auch noch Punkte hier und da holen.
Ja, also ich glaube, am Ende des Tages Bochum und Köln werden sich um Platz 17 und 18 kämpfen. Darmstadt ist ja so gut wie abgestiegen jetzt. Also bin ich mal gespannt. Noch ganz kurz zur zweiten Liga. Dort hat ja der VfL Osnabrück zu Freude von mir gewonnen gegen Greuther Fürth. Zweiter Sieg in Folge. Und da muss man jetzt ganz ehrlich auch sagen, die sind sogar jetzt auch wieder irgendwo drin im Geschäft. Ne? Sind nur noch 6 Punkte bis Braunschweig, bis zum Relegationsplatz. Natürlich ein schlechtes Torverhältnis. Aber trotzdem. Angenommen, man nimmt jetzt aus Kiel irgendwie etwas mit im Hinspiel, hätte man um ein Haar gewonnen, da war ich im Stadion, da hätte man wirklich gewinnen müssen, man war die klar bessere Mannschaft, hat 1 so lange geführt und hat dann in der 90. plus 2 war es, glaube ich, per Standard den Ausgleich bekommen. Und danach die Woche geht es zu Hause gegen Braunschweig, 6 Punkte später an der Bremer Brücke. Also da sehe ich mal die Chancen für Osnabrück gar nicht mal so schlecht, dass da vielleicht auch irgendwie etwas geht. Und das Coole ist für mich, ich habe für den letzten Spieltag Tickets fürs Heimspiel gegen Hertha. Das Einzige, was noch dazwischen kommen könnte, ist, dass ich am Donnerstag zuvor meine Weisheitsoperation habe und alle 4 Weisheitszähne rausbekomme. Und je nachdem, wenn das Ganze nicht ganz so gut verheilt, beziehungsweise ich mich nicht so fühle, dann ja, wird es schwer für mich. Würde liebend gern da rein, weil es auch in der Kurve ist und so weiter. War ich ja schon ein paar Mal. Also da würde ich mich schon sehr freuen. Vielleicht geht dann ja dann noch was Richtung Klassenerhalt vorne. HSV gewonnen, Düsseldorf gewonnen, Pauli und Kiel auch gewonnen. Da bleibt es unverändert. Schalke gepunktet gegen Hannover, nachdem man geführt hat. Aber Schalke hängt halt auch noch da drin. 2 Punkte nur bis zum Relegationsplatz. Hertha mit einem ganz wichtigen Sieg, 3-2, nachdem es da auch Tumulte um Pal Dardai gab, der in der Pressekonferenz von einem Kicker-Journalisten die Frage nicht beantworten wollte und dann die Pressekonferenz wutentbrannt verlassen hat. Aber wichtiger Sieg für die Hertha. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass sie noch im Aufstieg mitkämpfen, aber trotzdem spielen auf jeden Fall eine gute Rückrunde, was den Punkteschnitt angeht, muss man sagen. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zur Formel 1. Haben wir den Fußball abgearbeitet. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit den Sachen, die neben der Strecke passiert sind. Um den Red Bull, sag mal, Skandal gibt es jetzt in letzter Zeit weniger zu berichten. Das ist wohl ganz, das ist relativ ruhig geworden. Aber es gab zwei Meldungen, die gestern gekommen sind. Eine, die gestern gekommen ist, eine, die eben gekommen ist. Fangen wir mit der von gestern an. Fernando Alonso verlängert seinen Vertrag bei Aston Martin um mehrere Jahre, also ein Multi-Year-Contract bis mindestens 2026. Also das heißt, die neuen Motorregeln wird er miterleben und zu seinen guten Freunden von Honda wird er dann zurückkommen, mit denen er ja eine schlechte Beziehung hatte, als er noch bei McLaren war. Dann kam er dieses legendäre Teamradio GP2 Engine, also Formel 2 Motor, weil der Honda Motor so schlecht war. Und Alonso hat ja generell kein Blatt vor den Mund genommen und hat Honda häufig kritisiert. Da gab es auch das Teamradio, The Engine Feels Good, Much Slower Than Before. Also das war schon eine legendäre Zeit. Aber das Duo kommt zurück, Alonso und Honda, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wobei man ja sagen muss, dass Honda ja, in den letzten Jahren gezeigt hat, wie stark sie sind und was für einen guten Motor sie auch bauen können. Jetzt mit Red Bull in der Partnerschaft läuft es ja wie geschmiert. Und ich freue mich enorm. Also ich bin so froh, dass Fernando Alonso noch weiter in der Formel 1 bleibt. Ich liebe diesen Typen einfach. Auf der Strecke, neben der Strecke, wie er sich auf Social Media gibt, er ist einfach so eine, man muss es sagen, er ist so eine unfassbare Legende. Und dann ist er, wenn er dann seinen Vertrag erfüllt, vielleicht geht es dann ja noch länger, wer weiß, ist er dann, er ist seit 2001 in der Formel 1, 2026 sind das 25 Jahre. Ich meine, er ist 2 Jahre lang nicht in der Formel 1 gefahren, dafür ist er dann in der Zwischenzeit Le Mans gefahren, hat da Le Mans gewonnen. Generell für Toyota in der WEC war er da aktiv. Rallye Dakar ist er gefahren. Indy 500. Also, der Typ hört nicht auf. Also, ich glaube auch ehrlich gesagt, dem muss man auch nicht aus dem Auto rauskicken. Bei den Leistungen, die er zeigt, jetzt auch am Wochenende wieder überragend. Es gab ja die Gerüchte zu Mercedes, zu Red Bull. Die Gerüchte sind jetzt beseitigt. Und er bleibt bei Aston Martin, was glaube ich auch keine schlechte Entscheidung ist. Denn wenn wir mal auf das Leistungstableau gucken, ist Aston Martin vor Mercedes momentan, das muss man so sagen. Wenn Aston Martin, obwohl ich Stroll letzte Folge gelobt habe, wenn sie einen besseren Fahrer hätten, also ich sag mal, wenn sie selbst einen Tsunoda oder so hätten, dann würden sie jetzt vor Mercedes in der Konstrukteurswertung stehen, hätte Alonso diese Strafe nicht bekommen, wären sie vor Mercedes in der Konstrukteurswertung. Also ja, auch mit dem Fortschritt, den man gemacht hat, natürlich ist man dieses Jahr nicht ganz so weit vorne wie zu Beginn der letzten Saison, aber man bestätigt zumindest, dass man zum vorderen Mittelfeld gehört in der Formel 1 und dass man ja auch noch immer um Podiumsplatzierung kämpft. Und Alonso ist, glaube ich, auch gewillt, das Projekt weiter so zu verfolgen. Und ja, ich freue mich einfach für ihn, dass er weiter in der Formel 1 bleibt und so ein Typ wie Alonso, auch wenn er alt ist und wenn man gerne viele andere junge Fahrer in der Formel 1 sehen würde. Es gibt keinen Grund, ihn rauszuschmeißen. Er bringt immer noch Top-Leistung, ist immer noch einer der besten Fahrer im Grid. Und deswegen bin ich unfassbar froh, dass er seinen Vertrag verlängert hat. Weil noch 2 weitere Jahre Fernando ist auf jeden Fall sehr geil.
Ja, absolut krass, dass der Mann immer weitermacht und vermutlich, man kann es sich gar nicht anders vorstellen, auch weiterhin immer diese Leistung bringen kann. Ja, am Wochenende, ja, mein erstes Live-Rennen für diese Saison. Wir haben es
Ja, wir
zusammen
wollten auch über den
geguckt.
Kalender sprechen. Ich habe ja einen Kalender noch angesprochen. Der
Ja,
ist ja auch heute rausgekommen.
ja,
Schon wieder
Kalender,
kurz.
also muss ich sagen, also rein vom Ding her finde ich den cool. Also gibt mir halt Oldschool-Vibes mit halt Australien zu Beginn. Ich muss mir gerade, um ehrlich zu sein, nochmal rauskramen kurz. Ja, mit Australien zu Beginn, dann danach China. Natürlich Japan ist da vorne ungewohnt, aber finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Fand ich jetzt dieses Jahr auch nicht so schlecht, dass Japan so weit vorne war. Klar, das muss ich auch zu Japan sagen. Es ist generell ist es halt ein sehr geschichtsreicher. Es ist ein geschichtsreiches Rennen, aber ich muss sagen, insgesamt ist es für mich halt jetzt kein Highlight jedes Jahr, weil man muss sagen, die letzten Jahre, die Japan-Rennen haben jetzt nicht so wirklich ja, irgendwas Besonderes an sich gehabt, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber deshalb finde ich das jetzt auch nicht so schlimm, dass Japan diesen Platz da relativ zum Schluss des Rennkalenders verloren hat. Ja, dann Bahrain weiterhin auch früh im Rennkalender. Ja, ansonsten ist ja eigentlich alles so halbwegs wie gewohnt. Klar, dann kommt halt der andere Punkt, aus dem man den Kalender betrachten muss, und das ist Ja, anscheinend dieser Klimagrund mit den anscheinend super logistischen Plänen, mit den guten Routen, die gut für die Umwelt sind. Und also den sehe ich hier absolut nicht. Also es ist eher noch schlimmer geworden. Also wahrscheinlich, wenn du dir den Kalender von keine Ahnung, 2013 anguckst oder so, waren da wahrscheinlich, wenn man das jetzt mal um die Rennen minimiert, vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, nimmst du halt da ein paar Europarennen raus, um auf die gleiche Rennanzahl zu kommen, waren das, glaube ich, weniger Reisekilometer als jetzt in dem Kalender. Also, ja, du bist dreimal in der USA, dann fährst du von hier, von Spanien nach Kanada, dann wieder nach Österreich. Das ist ja schon seit mehreren Jahren so. Dieser Dings dann von Saudi-Arabien nach USA, dann nach Italien, dann kommt später nochmal von Singapur nach USA. Dann Mexiko, Brasilien, USA, das ist ja noch ganz in Ordnung. Dann von USA aber wieder nach Katar. Also, ja, ist nicht so schön. Klar, wenn man jetzt es ganz ernst nehmen würde und da dreimal USA hintereinander klatschen würde, dann würden wir auch alle meckern. Das muss man halt an der Stelle halt auch sagen. Weil, also, wenn hintereinander Miami, Austin und Las Vegas wären, fände ich gar nicht geil. Deshalb, also, ich finde aus rein Rennensicht finde ich den Plan gut, aber aus dieser Sicht, worunter sie diesen Plan, den Rennkalender verkaufen wollen, finde ich es halt absolut nicht eingehalten und finde es, dass man es so verkaufen will, auch relativ lachhaft. Aber so ist es halt heutzutage und ja, muss man so hinkommen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es wäre auch scheiße, wenn drei Rennen in den USA oder so in Folge wären oder so. Das würde, glaube ich, keiner von uns Formel-1-Fans sehen wollen. Ich glaube,
Nee,
da.
das stimmt auch. Mein Problem mit der ganzen Sache ist halt einfach, also, A, wie man es halt verpackt, weil man sagt immer, ja, wir werden ab 2026 klimaneutral mit den E-Fuels, was ja auch gut ist, aber auf der anderen Seite hat man so einen Rennkalender, der logistisch eine Vollkatastrophe ist. Dann es ist ja, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett vertue, der gleiche Rennkalender, den wir auch dieses Jahr haben, rein von den Rennen her, nur die Rangordnung ist etwas anders. Ja, aber halt zum Beispiel so, ne, also man fährt, also fünftes Rennen Saudi-Arabien, dass man am Anfang so Asien abklappert, ist jetzt gut, aber dann kommt Miami, dann kommt zweimal Europa, also Imola und Monaco, nee, und Spanien auch noch drei Rennen. Dann kommt Kanada, also kommt wieder ein Rennen auf dem amerikanischen Kontinent und dann wieder Europa. Da denke ich mir so, ja, okay, Kanada ist halt schwer zu legen, weil das jetzt so ein Park ist und irgendwie ist, kann man nur an diesem einen Wochenende im Jahr, das muss auch im Juni sein, das Rennen dann da machen, aber dann setzt doch Miami dann dahin. Also setzt doch Miami und Kanada zusammen und dann nicht, dass man Amerika, Europa, Amerika, Europa. Das macht halt meiner Meinung nach logistisch gar keinen Sinn. Und auch zum Beispiel, dass man dann zwei Rennen, also die europäische Saison endet dann ja in Monza, dann kommen zwei Rennen in Asien, dann kommen südamerikanische bzw. nordamerikanische Rennen mit zweimal USA, also Austin, Las Vegas, Mexiko, Brasilien und dann kommt wieder Asien. Warum kann man die nicht beisammen tun? Also das verstehe ich halt nicht. Natürlich ist es auch immer mit den Streckenbetreibern immer was schwierig, weil entweder sind es halt Straßenkurse, wo man dann halt irgendwie, ja, die öffentlichen Straßen abriegeln muss oder sind halt Rennstrecken, wo auch andere Serien noch fahren. Aber da muss es bessere Lösungsansätze geben. Also ganz ehrlich, das ist ziemlich fatal, was die Formel 1 da macht. Ich meine, ich bin ein Riesenfan vom Motorsport und ich liebe auch laute Autos und so weiter. Aber irgendwo muss man auch aufs Klima achten, dass man mit E-Fuels dann fährt, ist gut, aber viel mehr wird ja durch den ganzen Transport und so weiter ausgestoßen an Schadstoffen. Da muss man was ändern, meiner Meinung nach. An sich, so was die Spannung der Rennen angeht, ist der Rennkalender super, was die Aufteilung angeht. Aber da müssen Abstriche gemacht werden.
Ja, sicherlich. Und dann, ja, kommen wir eben zum Rennen in Japan. Und wie gesagt, erste Live-Rennen, was ich in dieser Saison mitverfolgt habe, zusammen mit dir. Du hast deinen Trip schon angesprochen, morgens um 5 aus Köln losgefahren, beziehungsweise aufgestanden und dann aus Köln hier hingekommen, nachdem du eine halbe Stunde geschlafen hast. Ich muss sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass du hier ankommst, nachdem ich bin, glaube ich, um 20 nach 6 aufgestanden und habe da auf mein Handy geguckt. Normal ist man es von dir gewöhnt, dass dann schon morgens eine Nachricht von dir da ist, aber irgendwie war da nichts. Und ich dachte mir, ach, der schläft. Und ja, dann hast du irgendwann angerufen um 6:30, glaube ich. Und dann ja, war doch klar, dass du kommst. Und wir haben das Rennen dann auch zusammen geguckt. Ja, ich fand es eigentlich ein ganz cooles Rennen. Also um Sieg war es natürlich nicht spannend. Um Platz 2 insgesamt dann auch nicht. Aber ja, was halt spannend war, war diese ganzen Strategieunterschiede und die Punktekämpfe und der Kampf um Platz 3. Das fand ich hin und wieder sehr, sehr spannend, was auch dann immer wieder neue Züge angenommen hat. Am Ende Verstappen erster, Perez zweiter, Sainz dritter vor Leclerc. Für Ferrari denke ich ein sehr zufriedenes Ergebnis. Du warst, glaube ich, auch sehr zufrieden. Klar, für die Red Bulls hat es diesmal nicht gereicht, das habe ich mir aber schon fast gedacht. Aber trotzdem glaube ich für Ferrari das Beste, was drin war. Und Leclerc hat eine schwache Qualifying-Leistung auch wettgemacht. War sogar lange Zeit auf Kurs Platz 3 dann sogar vor seinem Teamkollegen Sainz, aber Sainz dann am Ende nochmal schneller gewesen und ihn wieder überholt, was ich auch so gut fand, dass Ferrari das da ganz ohne Murren hingekriegt hat, diesen Positionswechsel zu vollziehen. Sind da nicht das Risiko eingegangen, dass Lando Norris, der ja auch gefährlich kam für Leclerc, da nochmal rankommen konnte. Der auch ein gutes Rennen gezeigt hat, für den das Rennen, glaube ich, strategiemäßig dann auch ein bisschen bitter gelaufen ist. Irgendwie war der zweite Stint bei ihm, hat richtig gut angefangen, aber dann waren die Harten irgendwie hat er sie, glaube ich, ein bisschen zu viel gereizt zu Beginn. Und ja, dann wurden sie ein bisschen langsam. Ich glaube, das hat Norris am Ende gekillt, sonst hätte er vielleicht sogar den dritten Platz holen können. Aber ja, so am Ende ein richtig gutes Ergebnis für Ferrari, auch für McLaren, glaube ich, ein gutes Ergebnis. Für Mercedes wieder einen Wochenende zu vergessen. Diesmal beide Autos wieder in Punkten, aber ja, sie sind trotzdem meilenweit weg von den ersten dreien, muss man einfach so sagen. Und Fernando Alonso hat sie zudem auch noch geschlagen, der Lance Stroll wieder um Welten geschlagen hat. Stroll im Q1 wieder rausgeflogen und dann im Rennen. Ja, auch nicht so richtig nach vorne gekommen. 12. am Ende geworden hinter Hülkenberg. Ja, Tsunoda beim Heim Grand Prix Punkte geholt. Hat sich sehr, sehr gefreut. Habe ich ihm auch sehr, sehr gegönnt. Hat ein gutes Rennen gezeigt. Hat seinen Teamkollegen Daniel Ricciardo wieder geschlagen, der direkt in der ersten Kurve rausgeflogen ist nach einer Kollision mit Alexander Albon. Ich weiß gerade nicht aus welcher. Ich glaube, das war ging komplett auf Ricciardos Kappe. Ne? Der hat.
Ja, es war Rennunfall, aber wenn man, sag ich
Ja,
mal,
ja.
die Schuld einem zuweisen will, dann eher Ricardo.
Ja, Ralf würde sagen, Elben darf da nicht reinziehen, aber also Ricardo kann da auch nichts machen, weil er sieht ihn halt einfach nicht. Er kann halt vorher drauf achten und dann sehen, dass da gerade einer in seinen toten Winkel fährt, aber er sieht ihn halt einfach nicht und das kann passieren, da war keine böse Absicht bei. War ein ziemlich übler Abflug, muss man sagen. Also ich glaube, da war schon viel hinter, aber ja. Am Ende bitter für Ricardo halt, weil er war unter Druck und dann in der ersten Kurve rauszufliegen ist natürlich schlecht. Sein Teamkollege währenddessen triumphiert beim Heimrennen in Punkten. Also ja, da sehr, sehr bitteres Wochenende. Ja, und für Albon natürlich auch sehr bitter nach den ganzen Geschichten da von Australien mit seinem Teamkollegen, wo Sargeant ja. Da benachteiligt wurde, weil Alvin das Ding in die Wand gesetzt hat. Jetzt wieder ein kaputtes Auto im Rennen. Sargeant hat das Auto auf der Strecke gehalten, hatte aber auch ein Fauxpas. Ich glaube, im Training war es, ne? Wo er das Auto.
Elben,
Nee, Sargeant
Sa
hatte.
ja, Sargent hat erstmal im Training das Ding in
Ja.
zwei Teile gehauen
Ja,
und
im
dann im
Rennen
Rennen
hatte er
hat
auch
man.
noch eine brenzliche Situation, ist aber gut ausgegangen, konnte weiterfahren. Da
Ja.
hatten die Fahrer, glaube ich, vor allem vorne, ich glaube, Perez war es vor allen Dingen, der da auf den Safety Car gehofft hat, nochmal. Das gab es dann am Ende nicht. Ja, auch das wieder kein guter Auftritt von Logan Sargeant. Also, ja, die Schlinge zieht sich weiterhin zu beim US-Amerikaner. hängt am seidenen Sponsoren, am seidenen Sponsorenfaden, würde ich sagen. Und ja, ansonsten Nico Hülkenberg hat sich vielleicht ein gutes Ergebnis mit einem schwachen Restart beim Restart, also mit einem schwachen Start beim Restart kaputt gemacht, wo er gar nicht vom Fleck gekommen ist, fast ganz hinten war und dann trotzdem noch auf 11 vorgekommen ist, aber mehr war da nicht drin. Wenn er da den Start nicht so vermasselt hätte, dann wäre da vielleicht deutlich mehr drin gewesen.
Ja, dann wären Punkte möglicherweise drin gewesen, weil so weit hinter Zoller war er gar nicht. Also das war schon bitter, aber es zeigt trotzdem, der Haas auf einer eigentlichen Problemstrecke gar nicht mal so schwach.
Der Magnussen auch 13 soll.
Magnussen auch 13. Also bei Haas geht es bergauf und bei wem es weiter bergab geht, ist Alpine. Denn trotz dessen, die ein Upgrade ans Auto gebracht haben, ja, ist man weiter hinten als sonst. Es gab natürlich auch noch die Berührung zwischen den beiden Teamkollegen, was momentan ins Bild von Alpine passt, aber ja, selbst ohne die Probleme, vielleicht wären Punkte auch nicht drin gewesen, sind wir ganz ehrlich. Ricardo bitter, nachdem er eigentlich gar kein so schlechtes Quali hatte, muss man sagen. Aber er war nur ganz knapp hinter Zunoda, also fast hätte er erst ins Q3 geschafft, aber dann so ein doofer Unfall dann halt tut schon weh. Und ja, Stroll muss man sagen, mit einer schwachen Leistung hat ein geiles Teamradio aber rausgehauen mit seinem It's a different category. Das Teamradio war schon sehr witzig, als er sich über den Topspeed aufgeregt hat. Alonso überragend, Top 5 geschafft mit dem Aston Martin. Red Bull trotz dessen ein Upgrade gebracht haben. Natürlich eine 1-2, perfekt von Red Bull, aber man muss sagen, trotz dessen es eine Red Bull-Paradestrecke war, war der Abstand von Ferrari gar nicht mal so groß. Hätte Leclerc ein besseres Quali gehabt, dann wäre vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen, weil man muss sagen, Pace im Rennen super von Ferrari, am wenigsten Tire Degradation gehabt. Leclerc, ich glaube, 25 Runden auf dem Medium durchgehalten, hat dann am Ende einen kleinen Fehler drin, der ihm ein paar Sekündchen gekostet hat, aber rundum strategisch und auch so weit und auch Boxenstopp und Pace wieder ein überragendes Wochenende von Ferrari. Im Rennen, im Quali muss man sagen, hat Leclerc sich auch selbst kritisch gegeben, hat gesagt, da hat er im Knie Probleme gehabt, aber jetzt in den letzten beiden Rennen hat er noch Probleme gehabt. Aber gut, dass er ja, dort auch direkt seine Fehler sieht. Übrigens, Charles Leclerc, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, jetzt mit einer eigenen Eismarke auf dem Markt, hat
Nee,
ein
habe ich
Eis
nicht mitbekommen.
rausgebracht. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland erhältlich sein wird, wäre auf jeden Fall sehr cool. Also unter anderem Pistazien-Eis, Salted Caramel und so weiter. Also wenn es das in Deutschland geben würde. Oder wenn wir nach Monza fliegen, also Mailand, dann wird es das sicherlich da irgendwo geben. Ja, das ist sehr cool. Carlos Sainz muss man wieder loben. Holt absolut alles raus. War auch gar nicht mal so weit hinter Sergio Perez. Also ich war wieder rundum zufrieden, weil sind wir in Ferrari, holt bis jetzt aus jedem Rennen alles raus. Erstes Rennen 3-4, mehr war nicht drin. Wenn überhaupt war in Bahrain vielleicht mehr drin, wenn Leclerc seine Bremsprobleme nicht gehabt hätte. Aber sonst Saudi-Arabien, Bahrain ersetzt dort Sainz, der absolut alles rausholt, P7 holt, perfekt. Leclerc wird Dritter mit schnellster Rennrunde, mehr war da auch nicht drin. In Australien Doppelsieg mit schnellster Rennrunde, mehr kannst du nicht holen. Und jetzt auch an diesem Wochenende wieder P3, P4. Überragende Leistung von Ferrari auf einer Red Bull-Paradestrecke. Trotz dessen Red Bull Upgrades gemacht hat, war man, finde ich, nicht weiter weg als in Saudi-Arabien und Bahrain. Jetzt kommt China als Sechstes, ein Sprintwochenende nächste Woche. Und man muss sagen, da haben die Fahrer auch schon gesagt, das kann vielleicht ein paar Kopfschmerzen bereiten. Sie sind lange ja nicht mehr in China gefahren, seit 2019. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es wird einen frischen oder neuen Belag geben in China. Das gab es das letzte Mal in der Türkei 2020. Und da haben sich die Autos ja schon im Trocknen dauerhaft weggedreht. Und dann kam ja noch der Regen dazu, da wo Hamilton seinen siebten Titel geholt hat und Vettel in der letzten Kurve sein letztes Ferrari-Podium gesichert hat. Das wäre natürlich lustig, wenn das passieren würde. Zudem, es gibt nur ein Training, die Fahrer sind mit den neuen Autos noch nie da gewesen auf der Strecke. Es gibt nur ein Training, dann kommt schon das Qualifying fürs Sprintrennen. Also ja, wird auf jeden Fall ein actiongepacktes Wochenende, dann danach ist Miami, dann darauf Imola, wo Ferrari ihr dickes Upgrade bringen wird. Ja, also ich bin so zufrieden mit Ferrari. Es ist so schön. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz sagen werde dieses Jahr. nach 4 Rennen. Aber es ist so schön, momentan Ferrari-Fan zu sein, weil man hat nicht so den Riesendruck, um die WM mitzufahren. Man holt immer alles raus, Stand jetzt. Es läuft gut, die Fahrer sind glücklich. Es ist einfach unscheiß. Es ist so befriedigend, gerade Ferrari-Fan zu sein. Das ist echt sehr, sehr, sehr schön. Wenn natürlich noch mehr nach vorne gehen würde, wäre noch cooler. Aber ich bin so glücklich mit dem Schritt nach vorne, den man gemacht hat. Top, wie es momentan läuft. Und es ist auch ganz witzig. Viertes Rennen, viertes Mal Ferrari. Also, oder viertes Mal, dass ein Ferrari-Fahrer Fahrer des Tages wird. In Bahrain war es Sainz, in Jeddah war es Bearman, in Australien war es wieder Sainz, jetzt Leclerc. Also, eine Top-Leistung im Rennen von Leclerc. Wie gesagt, im Quali muss er da seine Probleme austüfteln. Aber da bin ich mir auch sicher, dass er das schaffen wird. Und ich freue mich auf das nächste Rennen in Shanghai.
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch echt wieder auf die Strecke zurückzukommen. Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von der Strecke. Ich finde die einfach vom Flair geil, mit dieser Tribüne allein schon auf Start-Ziel und auch mit der Haarnadelkurve und so. Ich mag die Strecke einfach extrem, muss ich sagen. Vielleicht sehen das nicht alle so, aber ich finde es einfach eine richtig geile Strecke. Ich habe die schon früher immer richtig gemocht und freue mich sehr, wieder da zurück zu sein nach den langen Corona-Jahren. Und ja, bin gespannt, wie sich das Rennen da mit den neuen Autos gestalten wird und auch, was sich je nachdem bei der Strecke vielleicht verändert hat. Vielleicht gab es da neben den Streckenbelag, vielleicht gibt es da irgendwie Probleme mit den Curbs oder irgendwas, die da vielleicht Einfluss drauf nehmen. Ja, bin ich gespannt, das alles zu sehen. Und damit würde ich sagen, ja, war es das mit der Folge an sich, wenn du keine wichtigen Themen mehr hast. Ja, und steht die Champions League Rückspiele bevor, die Formel 1 in China. Und vieles mehr. Ich bin sehr gespannt. Freue mich, wie gesagt, sehr auf die kommende Woche. Mehr dazu mit allem werden wir natürlich dann in der nächsten Folge besprechen, nächste Woche wieder in alter Frische. Und ja, bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Woche und bis dahin sage ich ciao.
Ja, ich wünsche euch auch eine gute Zeit. Wir werden nächste Woche dann wieder einiges zu besprechen haben. Und ja, denkt immer dran, einfach mal abziehen.